Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Claudia Meicher. Sie ist im Landtag für die sächsischen Grünen, Sprecherin für Wissenschafts-, Kulturpolitik und Medienpolitik. Und zu Gast ist außerdem Stanislav Elinsson. Er ist Direktkandidat für den Bundestag aus dem Leipziger Nordwesten. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir hier sind.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Es geht los in diesem Podcast immer mit einer Folge kurze Frage, kurze Antwort. Da müssen Sie kurze Fragen beantworten bzw. Sätze knapp beenden. Ich weise Sie darauf hin, es gibt ein Politiker-Bingo in dieser Folge. Ich habe mir 9 Phrasen aufgeschrieben und sobald diese 9 Phrasen von Ihnen benutzt wurden, ist das Interview vorbei. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wie da der Stand ist. Und eine Bitte hätte ich, wir versuchen heute möglichst viel über die Grünen zu sprechen. Nur über die Grünen zu sprechen, gar nicht so viel über andere Parteien. Es geht los, kurze Frage, kurze Antwort. Wann sind Sie das letzte Mal von jemandem privat überzeugt worden?
Vermutlich gestern von meiner Tochter.
Die überzeugt
mich ständig, mit ihr was zu machen, was ich eigentlich nicht machen will.
Ich denke auch, dass das ständig passiert. Ich kann mich aber jetzt gerade nicht an eine konkrete Situation erinnern.
Okay, wann sind Sie das letzte Mal politisch von jemandem überzeugt worden?
Also mich überzeugt gerade sehr die Auftritte unseres Kanzlerkandidaten, weil die sehr viel von Zuversicht, Mut und trotzdem auch Realismus und Verbundenheit zeugen und ich finde das sehr überzeugend.
Geht mir ähnlich. Ich war am Sonntag beim Bundesparteitag in Berlin und immer wenn ich beim Bundesparteitag bin, frage ich mich, wie können Menschen überhaupt eine andere Partei wählen?
Okay, aber von einer anderen Partei überzeugt worden? Von einem anderen oder einem Menschen, der einer anderen Partei angehört? Oder vielleicht auch einer Nichtregierungsorganisation zum Beispiel?
Ja, also da muss ich tatsächlich an was Konkretes denken. Ich folge Rüdiger Bachmann, einem Ökonomen, einem deutsch-amerikanischen Ökonomen zum Beispiel auf X. Und er hat sich mal relativ kritisch zu dem sehr konkreten Vorschlag von Robert Habeck geäußert bezüglich der Kapitalerträge und der Heranziehung zur Sozialversicherung und hat das einfach wissenschaftlich auseinandergenommen und ein paar bessere konkrete Alternativen vorgeschlagen. Das war tatsächlich überzeugend, wo ich dann auch unsere Parteilinie sozusagen oder zumindest den Vorschlag von Robert Habeck auch kritisch hinterfragen musste.
Würden Sie sich als antifaschistisch bezeichnen?
Ja.
Ja.
Wann haben Sie sich das letzte Mal für etwas bei den Grünen geschämt? Für eine Entscheidung, für eine Haltung, gab es da was?
Geschämt habe ich mich nicht. Nein, geschämt nicht, aber diskutiert natürlich. Wir hatten viele, viele Parteitage Ende des letzten Jahres und natürlich gibt es immer Entscheidungen oder auch Punkte, wo man nicht so einverstanden ist. Aber geschämt würde ich nicht sagen.
Also Parteipositionen fallen mir auch keine ein, also Beschlüsse sehe ich nicht. Äußerungen einzelner Personen ist schon passiert, die ich mit sozusagen Kopfschütteln begleitet habe. Ja, zum Beispiel die Äußerung von Jette Nizat von der Grünen Jugend kurz nach Neujahr, die sie dankenswerterweise dann auch zurückgenommen hat und sich entschuldigt hat. Das fand ich zum Kopfschütteln.
Okay, mein Kommentar zu dem Fall Stefan Gelbhaar ist,
dass ich da die Position einiger schwierig finde, die sagen, wir müssen uns als Parteien nicht an eine Unschuldsvermutung halten, weil das, finde ich, ist ein Grundprinzip, was auch für unsere Partei im Umgang gilt. Und gleichzeitig braucht es natürlich Räume, wo Menschen, die auch in unserer Partei sich belästigt fühlen, einen Raum haben. Aber das muss dann eben auch in einem guten Miteinander funktionieren. Und deswegen, Unschuldsvermutung zählt auch für uns als Partei.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Und wir hatten leider auch in Leipzig im letzten Jahr einen, ich will die Fälle nicht vergleichen, aber auch einen Fall, bei dem wir möglicherweise etwas vorschnell, also auch ich als Person, nicht genügend hinterfragt habe. Und gerade der Fall Stefan Gelbhaar hat mich da auch sehr stark zum Nachdenken gebracht. Und ich finde, ein grenzüberschreitendes Verhalten muss Konsequenzen haben, aber die Unschuldsvermutung muss auch gelten.
Mhm. Beim nächsten Satz müssen Sie ein Wort ergänzen in dem Satz in der Mitte. Links und rechts sind doch ... Kategorien. Welches Adjektiv würden Sie vielleicht einsetzen?
Ich würde sagen, nicht mehr zeitgemäß oder ich würde sagen, veraltet.
Ich glaube schon, dass es noch politische Kategorien für viele Menschen sind.
Okay. Das letzte Projekt, auf das ich stolz war, was ich politisch erreicht habe, war?
Ich bin stolz darauf, dass ich zur Landtagswahl hier in diesen schwierigen Bedingungen, die wir hatten und haben in unserem Land, in Sachsen, das Direktmandat wiederholen konnte. Das war ja erstmalig vor 5 Jahren, dass im Osten überhaupt grüne Direktmandate geholt werden können und das zu verteidigen unter diesen massiven politischen Angriffen, ja, darauf war ich stolz und darüber habe ich mich gefreut.
Bei mir ist das Projekt oder die Bürgerinitiative Buntes Möckern. Dort haben wir vor ungefähr einem Jahr dafür gesorgt, dass die montäglichen Demonstrationen von Rechtsextremisten verschwunden sind, indem wir einfach einen Gegenprotest über Wochen aufgebaut haben, auch mit Hilfe von Leipzig einen Platz, aber am Ende hat sich die Initiative selbst getragen und ich bin stolz dazu, beigetragen zu haben.
Ein politisches Projekt vielleicht, bei dem Sie von sich selbst enttäuscht waren, persönlich auch, wo Sie sagen, vielleicht habe ich falsch gemacht oder hätte ich mich mehr für einsetzen sollen. Gab es da was? Wenn ja, was?
Also es gibt bei mir in meiner politischen Arbeit immer wieder Projekte, die ich nicht durchsetzen kann, wo ich die Mehrheiten nicht habe, wo wir drum kämpfen. Haushaltsverhandlung ist so ein klassisches Stichwort, wo wir dafür kämpfen, mehr Geld für Demokratieprojekte, Bildungsprojekte, Kulturprojekte zu schaffen und man dann an Grenzen stößt, wenn eben natürlich man nicht die Mehrheit hat. Und das ist enttäuschend, aber da gibt's ganz viele Momente, weil Politik ist nichts anderes als jeden Tag darum zu kämpfen, Mehrheiten zu haben. Und im Moment ist es schwer, diese zu haben. Wir haben sie einfach nicht.
Also es passiert mir immer wieder, dass ich gewisse Positionen, die ich persönlich vertrete, nicht schaffe, in der Partei zu einem Mehrheitsbeschluss zu bringen. Das passiert immer wieder. Das sind zwar nicht die Mehrheit der Initiativen, die ich starte, so würde ich es nicht sehen, aber das ist immer wieder Normalität und ich glaube, das ist völlig normal und damit muss man leben, dass so ein Konstrukt wie eine Partei auch etwas anderes wollen kann in ihrer Mehrheit als man selbst.
Mhm. Angela Merkel sitzt jetzt wahrscheinlich viel zu Hause, hat natürlich auch Einladungen und so, aber Sie hat wahrscheinlich viel Zeit, Kartoffelsuppe zu kochen. Haben Sie ein gutes Rezept für Sie?
Ich habe keins, weil bei mir kocht mein Mann.
Kartoffelsuppe habe ich tatsächlich persönlich noch nie gemacht, aber für andere Sachen, also so Gemüsepfanne.
Kann sie sich bei Ihnen melden. Okay, das letzte nicht politische Buch, das ich für sehr gut befunden habe, war?
Transatlantik von Volker Kutscher, also das gehört zu der Gerion Rath-Reihe, auf Basis derer auch die Serie Babylon Berlin gedreht wurde. Ich finde tatsächlich die Bücher viel besser als die Fernsehadaption und bin jetzt mittlerweile beim 9. Teil dort angekommen und das letzte habe ich jetzt über die Feiertage hinbekommen, weil es ein bisschen Zeit war.
Mein letzter Roman, den ich vor Weihnachten gelesen habe, war Krummes Holz von Julia Linhoff. Das fand ich sehr beeindruckend, das ist ein sehr... Also mich hat es beeindruckt, ein ruhiges Buch aus der Provinz über Vergangenheit, Verletzungen in der Kindheit und wie man heute, wie die Protagonistin heute damit umgehen. Es hat mich sehr bewegt und ich glaube, es war ein Debütroman auch, der aber doch eine Aufmerksamkeit auch bekommen hat. Genau, das kann ich empfehlen.
Okay. Spielen Sie ein Instrument, beide? Jeder?
Ich habe klassische Gitarre gelernt, leider viel zu kurz, weil ich als Kind gesagt habe, irgendwann, ich will das nicht mehr lernen und ich ärgere mich furchtbar, dass meine Eltern dem Drang aufzuhören nachgegeben haben. Ich habe es nicht sehr lange gelernt, deshalb spiele ich. Und ich habe so ein bisschen angefangen, Klavier zu lernen, aber ich kann es nicht. Noch nicht.
Genau, ich bin noch in Russland als Kind und Jugendliche zur Musikschule gegangen, habe Klavier gelernt und habe mir dann irgendwann mit 14, 15 auch noch Rhythmusgitarre angeeignet, also kann so ein paar Lieder spielen und das machen wir auch durchaus bei Bündnisgrünen Veranstaltungen mittlerweile mit unserem grünen Orchester in Leipzig.
Drei Bands, die ihr Leben bisher geprägt haben.
Boah, Leben geprägt ist sehr
oder
groß.
Wichtig in ihrem Leben bisher war.
Okay, wichtig. Also was ich wirklich gern höre, immer noch und auch gehört habe schon vor einiger Zeit, ist Nouvelle Chanson, also französischen Chanson. Pop-Chanson so in den 2000er Jahren, zum Beispiel Dominique A, fand ich total gut und höre ich immer noch sehr gern. Habe ich auch mal in Leipzig in der NATO gehört, es war ein grandioses, kleines, schönes Konzert, toll. Was ich jetzt im Moment auch gern mag und auch schon viele Jahre, ist Clouseau aus Erfurt, ich komme da ja auch her. Und ansonsten, letztes Jahr habe ich eine tolle eine neue Entdeckung gemacht aus Leipzig, David Novell. Das war auch sehr toll.
Was ist das für eine Art Musik?
Das ist so Elektro, Rap, Pop auch, genau. Er ist seit 10 Jahren in Leipzig, aus Thüringen auch und ich finde es echt toll.
Ja, so eine Band oder einen Künstler, die mich sehr geprägt haben noch aus Russland, ist DDT und der sozusagen das Gehirn dahinter oder der Hirn dahinter, Juri Schewtschuk, mittlerweile fast 70 Jahre alt und macht seit über 40 Jahren Musik und ist immer noch sehr hochqualitativ, also so ein bisschen russischer Rock. Und ansonsten über die letzten 20 Jahre begleitet mich jetzt, wenn man auf die englischsprachige Musik schaut, sehr stark die kanadische Band Billy Talent. Da finde ich einfach die konstante Leistung, die sie seit 2003 bringen, und wirklich jedes Album kann man sich komplett anhören und es ist sehr konstant. Und von den deutschsprachigen Bands muss ich auch mal vielleicht jetzt jenseits von Klassikern wie die Ärzte oder die Toten Hosen eher Kraftklub nennen, weil das schon auch eine beeindruckende Geschichte ist aus Karl-Marx-Stadt.
Auf welchem Konzert waren Sie als letztes?
Wir waren als letztes bei Jan Delay im Haus Auensee. Ja, das war so ein bisschen die Nostalgie, denn das war die Musik, die wir so als noch sehr junge Menschen so vor 15, 20 Jahren gehört haben. Das war sehr schön.
Ich weiß nicht, was mein letztes Konzert war, ehrlicherweise. Ich weiß, dass David Novell bei mir live gespielt hat mal. Da habe ich ihn auch kennengelernt. Das war toll. Nee, ich weiß nur, was mein nächstes ist. Aber mein letztes weiß ich nicht.
Und das nächste ist?
Pink Martini. Genau, so eine Band aus Oregon, Portland. Genau, die französische Musik machen und auch das kennengelernt vor vielen, vielen Jahren, als ich hier in Leipzig angefangen habe zu studieren und nebenbei Französisch gelernt habe an der Uni, also einen Kurs gemacht habe, neu angefangen habe, und da haben wir das damals gehört und die kommen dieses Jahr nach Leipzig.
Das letzte Mal im Theater war ich?
Professionelles Theater, da kann ich mich nicht erinnern, das ist tatsächlich schon sehr lange her, aber das Erste, woran ich denke, wenn ich Theater höre, ist, dass ich vor kurzem selber noch in einem Theater, also in einem Puppentheater für unsere Kindergartenkinder mitgespielt habe, das war sozusagen das Stück Froschkönig, das war im Herbst 23 im Arjovic-Haus, ich saß am Flügel, habe ein bisschen Musik gemacht und dann auch nebenbei noch die Rolle des Königs übernommen und ein paar Sätze gesagt.
Ich war auf jeden Fall im letzten Jahr im Theater. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, in welchem Stück das letzte Mal, aber ich war am Montag im Landtag zur Gedenkstunde zum Holocaust-Gedenktag, und da wurde die Monooper von Grigori Fried, das Tagebuch der Anne Frank, aufgeführt und vom Theater Chemnitz, vom Ensemble, und das war auch sehr beeindruckend.
Wir beenden mal die Runde, kurze Frage, kurze Antwort, und ich würde Sie gerne beide zum Anfang mit ein paar Politiker-Zitaten bzw. Politik-Zitaten konfrontieren und würde Sie mal darum bitten, ein kurzes Statement zu geben. Es kann, wenn Sie mögen, einen Bezug zu den Grünen haben, muss es aber nicht. Das erste Zitat: Das Leben ist zu kurz, um in die Politik zu gehen.
Boah, also das teile ich überhaupt nicht. Eigentlich ist das Leben sehr lang, um sich zu engagieren, und Politik ist... kann Parteipolitik sein, es kann aber auch Politik sein, Stanislav hat es eben gesagt, in einem Verein oder vor Ort was zu machen. Und ich glaube, das Leben ist so lang und gibt so viele Möglichkeiten, was zu machen. Insofern teile ich das überhaupt nicht.
Ja, da sprichst du mir aus dem Herzen, Claudia. Also zum einen verstehe ich, dass viele Menschen erstmal damit beschäftigt sind, zu studieren, Familie zu gründen, Job zu finden und gewissen beruflichen Erfolg zu erreichen. Das kann ich absolut verstehen. Ging mir selber auch so. Aber irgendwann kam für mich dann der Punkt, dass man auch etwas zurückgeben will und auch etwas darüber hinaus erreichen will. Vielleicht auch etwas, verändern möchte an dieser Welt. Und den Bedarf, den sieht ja jeder und jede, glaube ich, gerade bei uns in Sachsen. Deswegen finde ich, sollten wir uns da nicht dieser Dienstleistungsmentalität hingeben und sagen, lieber Staat, kümmere dich um alles, aber beziehe mich ein bei jeder Entscheidung, und wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, dann meckere ich, das ist nicht meine Welt. Also bitte, Demokratie funktioniert nur durch das Mitmachen. Okay.
Die Demokratie ist nicht zuletzt deshalb die beste Staatsform, weil sie sich ihre eigenen Mängel eingesteht.
Ganz wichtig, diese Kritikfähigkeit, auch eine Eigenschaft, ich darf jetzt auch über die Bündnisgrünen sprechen, die uns als Partei sehr auszeichnet, wie ich finde. Also wem es wirklich glaubhaft gelingt, selbstkritisch mit den eigenen Fehlern umzugehen, das zeigt ja Robert Habeck mit am besten, wie das funktioniert. Und insofern, das funktioniert auch am besten in der Demokratie. Alles andere, wenn ich mir das Putin-Regime anschaue, das ist wirklich nur Schein. Und alle wissen, dass es Schein ist. Und das ist so ärgerlich. Und insofern ist es eine wichtige Fähigkeit, dass wir uns selbst hinterfragen und Fehler eingestehen.
Ja, und ich glaube, das Besondere an der Demokratie ist ja, dass es wirklich auch immer wieder Möglichkeiten gibt, durch Wahlen, durch freie Wahlen, durch wirklich die Möglichkeit, ein Angebot zu machen in der Vielfalt, auch sich weiterzuentwickeln. Also die Möglichkeit zu geben, Alternativen zu bieten, was auch selber die eigenen Parteipositionen anzupassen an die Realität. Das ist immer so eine Frage gewesen, auch in den letzten Jahren, in den 5 Jahren hier in Sachsen, wo wir mitregiert haben und einen Koalitionsvertrag verhandelt haben vor Corona und vor dem Krieg und vor den Krisen, die seitdem noch gekommen sind. Und natürlich sieht man dann, wir müssen auch anpassen, neue Entscheidungen treffen, die auch vertreten, die diskutieren, die natürlich auch in nicht nur die Wählerinnen und Wählerschaft sozusagen diskutieren, sondern auch in unsere eigene Partei. Und das kann eben in der Demokratie funktionieren, weil man auch weiß, man muss mit Blick auf die nächsten Wahlen auch ein Angebot machen, was eine Mehrheit findet. Und das ist ein großer, großer Vorteil, weil man nicht in den Ideen von gestern stecken bleibt und an der Macht einfach klebt, sondern wirklich sich behaupten muss.
Das kommt von Walter Scheel, ehemaliger deutscher Bundespräsident. Zum nächsten Zitat bitte nur eine kurze Antwort. Staaten haben keine Freunde, nur Interessen.
Das sehen wir doch gerade bei den ganzen Entwicklungen auf der Welt, mit der Wahl von Donald Trump, mit den Entwicklungen in China, mit der zunehmend zur Militärdiktatur werdenden Russland, dass das nicht richtig ist. Also wir müssen eine Wertegemeinschaft bilden und das sind für mich die befreundeten Staaten. Also diese westliche transatlantische Gemeinschaft, da müssen wir unbedingt dran festhalten und hoffentlich hält das nicht lange an mit Trump.
Das ist ganz spannend, was man unter Staaten versteht. Also wenn man die Verfasstheit eines Staates versteht, unsere Verfassung, unser Grundgesetz, dann ist das eben auch länger gültig als eine Regierungszeit von bestimmten politischen Gruppen. Und dann ist es die Aufgabe der Gesellschaft, also des gesamten Staates, eben auch diese Verfassung zu schützen, die rechtsstaatlichen Prinzipien zu schützen. Und deswegen hat ein Staat, so wie ich ihn verstehe, natürlich nicht nur Interessen, sondern Haltungen, Grundlagen, Werte. Und die teilt er im besten Sinne mit auch, wie wir in der Europäischen Union, mit anderen Staaten.
Werte können ja auch Interessen sein und Interessen auch Werte.
Genau, okay.
Gibt einen Schnittpunkt vielleicht, aber jetzt natürlich nicht 1:1. Gut, der zweite, eine wahre Diplomatin oder ein wahrer Diplomat ist eine Frau, ein Mann, der die zweimal nachdenkt, bevor sie nichts sagt.
Zweimal nachdenkt, bevor
er oder sie nichts sagt. Das ist ein wahrer Diplomat oder eine wahre Diplomatin.
Ich glaube, alle, also insbesondere Diplomaten und Diplomatinnen sollten darüber nachdenken, was man sagt, weil natürlich gerade dann manchmal Worte auch was zerstören, ohne dass es gewollt ist oder notwendig ist. Ich glaube aber schon, dass auch Diplomatinnen und Diplomaten sagen sollen und auch klar was sagen sollen. Also das Zitat klingt ja so ein bisschen an wie lieber auch manchmal gar nichts sagen. Und ich glaube, das geht bei vielen Konflikten, bei Herausforderungen, die wir haben, nicht. Man muss natürlich eine Position haben. Die Frage ist aber schon, wie tritt man anderen gegenüber? Und ich glaube, da unterscheiden sich gerade viele weltweit, aber auch in Deutschland, in der Art, wie man gegenüber anderen auftritt, die eben klar eine andere Position haben.
Ja, also ich denke, das ist schon sinnvoll, dass ein Diplomat oder eine Diplomatin anders kommuniziert in internen, vertraulichen Runden als in der Öffentlichkeit. Man muss nicht alles, was man sozusagen mit seinen Partnern oder Verhandlungspartnern besprochen hat, auch genauso ausplaudern und man muss auch dem nicht widersprechen oder sich in der Öffentlichkeit versuchen, besser zu stellen. Aber ja, also nichts zu sagen ist auch keine Option.
Okay. Ich lese jetzt mal 3 Zitate vor und Sie suchen sich mal eins raus, was Ihnen, wozu Sie gern was sagen möchten. Das erste: wirkungslose Beteiligung ist wertlose Beteiligung. Was in der Politik noch fehlt, ist ein Machthungerstreik. Oder das dritte ist, es gibt keinen Unsinn, den man der Masse nicht durch geschickte Propaganda mundgerecht machen könnte.
Zu Anfang?
Ja, also das dritte Zitat ist natürlich wieder mit meinem Background Russland und wenn ich das verfolge, wie das dort über Jahre stattgefunden hat und wie schwierig das ist, teilweise mit der eigenen Verwandtschaft über Themen zu sprechen, weil die Realitäten und die Fakten einfach ganz andere sind aufgrund von jahrelanger Propaganda. Ja, das ist ein Zitat, der, ja, dem ich leider so zustimmen muss. Das funktioniert wirklich.
Haben Sie noch Familie in Russland?
Ja, ich habe auch noch Familie in Russland. Okay.
Ich würde das zweite nehmen, aber kann ich es nochmal hören?
Ja, was in der Politik noch fehlt, ist ein Machthungerstreik.
Okay. Das klingt erstmal so, als wäre also Macht was Schlechtes. Und wir brauchen mehr Mutige, die nicht nach der Macht greifen oder nicht mächtig sein wollen. Ich glaube, es ist genau andersrum. Und das ist ein Lernprozess, glaube ich, auch in unserer Partei.
Es gibt zu wenig, die Macht wollen.
Nee, also ich finde, man muss Macht haben wollen, um was durchzusetzen. Und ich finde, ein Streik, also so verstehe ich zumindest das Zitat, vermeintlich, weil Macht was Schlimmes ist oder Schädliches ist, falsch. Weil ich glaube, wer gestalten möchte, der muss tatsächlich erstens in der Demokratie, wir hatten es ja gerade, in unserem System, in dem politischen System, in dem wir sind, Macht haben wollen. Und das aus Verantwortung auch umsetzen wollen. Und Macht haben wollen heißt eben auch, dafür verantwortlich zu sein, was man tut. Und deswegen finde ich Machthungerstreik falsch. Ich weiß aber, wir haben die Diskussion bei uns geführt. Also ich bin ja schon eine Weile in meiner Partei und die Frage zum Beispiel, klar, in Wahlkämpfe zu gehen, also auch in Sachsen zu sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen, wir wollen regieren in einem Land, wo seit 34 Jahren klar ist, dass es also keine Option jenseits der CDU gab. Das ist sehr umstritten gewesen, natürlich, weil die Frage ist, wie kann man in einem mit wenig Prozenten, mit wenig Wahlergebnissen sozusagen dann auch was umsetzen? Aber das ist was, wo ich wirklich merke, wenn man nicht umsetzen will, dann kann man das System oder, also System will ich nicht ändern, sondern kann man Inhalte nicht ändern innerhalb des Systems, dann kann man nicht für das kämpfen und auch wirklich umsetzen, und wenn es auch in kleinen Schritten ist. Und deswegen, ich finde, Machthungerstreik.
Bevor wir gleich mal in die Inhalte gehen und die verschiedenen Themen, die Sie ja bearbeiten, würde ich gerne wissen, warum sind Sie bei den Grünen? Vielleicht gehen wir, machen wir so, warum sind Sie nicht bei den Linken?
Bin ich nicht bei den Linken? Ja. Das hat mit außenpolitischen und wirtschaftspolitischen Positionen zu tun. Also Außenpolitik bin ich froh, dass wir so klar an der Seite der Ukraine stehen und auch das Selbstverteidigungsrecht Israels ganz klar unterstützen und natürlich trotzdem kritisch auf die Probleme und auf die humanitäre Lage in Gaza immer wieder verwiesen haben durch Annalena Baerbock vor allen Dingen. Und wirtschaftspolitisch finde ich diese Feindbilder, die Linke aufbaut, nicht sinnvoll. Also wir nehmen den Reichen alles weg. Die Reichen, die sind irgendwie, da wird auch unterstellt, dass es ungerecht ist. Also ich gönne es den anderen und finde aber natürlich, dass Menschen mit hohen Vermögen sich mehr beteiligen müssen an der Finanzierung des Gemeinwohls. Aber so wie die Linke das spielt, ist mir das einfach auch zu radikal.
SPD? Also ich nehme an, CDU, AfD, BSW würde rausfallen sowieso, stimmt das? Naja, also Sie können auch sagen, warum nicht in den anderen Parteien?
Ja, machen wir mit der SPD weiter. Also auch hier außenpolitisch habe ich so meine Schwierigkeiten, Moskau-Connection. Zum anderen fehlt natürlich auch hier der Bezug zur Zukunftsfähigkeit, zum Schutz unserer Leben. Ja, Klimaschutz ist wahrscheinlich jetzt etwas, was bei Ihnen auf dem Bingo-Zettel steht. Ja, aber
nee, habe ich nicht. Nein.
Also das Engagement für die Transformation unserer Wirtschaft sehe ich bei der SPD nicht so. Wenn es gerade passt, dann stehen sie dahinter, aber ansonsten geht's nur in Anführungsstrichen um gute Arbeit, gute Löhne und gute Industrie und koste es, was es wolle, so ungefähr. Ne? Also der ökologische Aspekt fehlt mir massiv bei der SPD. Ich kenne einige Personen bei der SPD, die sich sehr stark dafür einsetzen, aber als Partei ist das zu wenig.
Bei Ihnen?
Ich könnte es mir jetzt leicht machen, warum ich bei den Grünen bin. Natürlich, weil mich als Jugendliche seit ich politisch denken kann, die Themen Umwelt- und Klimaschutz bewegt haben. Ich bin auch eher zu den Grünen gekommen, nicht aus einem kommunalpolitischen Aktivismus oder Engagement, sondern tatsächlich eher aus einem globalen Sicht. Ich bin im Osten sozialisiert. Mich hat das Thema Bürgerrechte, Freiheitsrechte, diese Schiene von Bündnis 90 tatsächlich auch geprägt in meinem Umfeld, so wie ich groß geworden bin. Deswegen bin ich eher dort. Aber tatsächlich der Ausschlag, warum ich in die Partei gegangen bin und warum ich dann eben zum Beispiel nicht zu den Linken gegangen bin, ist, ich bin Mitglied geworden einen Tag, nachdem wir 2005 die Bundestagswahl verloren haben, sage ich mal, also als Rot-Grün auseinandergebrochen ist. Und ich weiß, was es für mich 98 für einen für einen Aufbruch war, zu sehen, wow, es ist was anderes möglich als Kohl und CDU. Damit bin ich ja quasi groß geworden. Und es ist jetzt vorbei mit dieser Frage, wie kriegt man eine gesellschaftliche Liberalisierung, Modernisierung hin, Thema Gleichstellung, gleichgeschlechtliche Ehe, die Frage Atomausstieg, Staatsbürgerrechtsfragen, die damals in dieser ersten rot-grünen Koalition ja diskutiert wurden, also wo was vorangegangen ist. Umweltpolitik, Jürgen Trittin, Energiewende, das waren Themen damals, die erstmalig sozusagen so ein Zukunftsbild gezeigt haben und dann war das vorbei. Und da habe ich gesagt, so jetzt, das geht nicht, ich muss aktiv werden, ich will dafür sorgen, dass wir wieder Regierungsverantwortung bekommen. Und das war, glaube ich, damals eher ungewöhnlich, mit so einem, wir müssen regieren ranzugehen, weil natürlich Regieren auch immer schmerzhafte Kompromisse sind und da ja auch viel nicht gut war. Aber für mich war es klar, ich kann nicht in eine Partei, die Linke, gehen, die damals und auch heute einen Wahlkampf macht, alle wollen reden über das Regieren und wir wollen was verändern. Also weil das, ich finde es nicht ehrlich. Und ehrlich ist für mich gewesen, damals und auch heute, ich möchte gerne etwas umsetzen und wenn es auch Kompromisse sind und es langsam geht. Und deswegen kam mit dieser Kombination Klimaschutz, Naturschutz, Freiheit, liberale Gesellschaft, gegen Recht sein und diese ganzen, und aber auch was verändern wollen in Verantwortung, kam für mich nur Bündnis 90 Die Grünen in Frage.
Jetzt stelle ich eine Frage, die Sie wahrscheinlich nicht beantworten können. Würden Sie heute nochmal in die Grünen eintreten?
Also
Sie nur auf eine Art beantworten wahrscheinlich momentan.
Ich kann ja vielleicht mal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, aus der Partei Bündnis 90 Die Grünen auszutreten.
Mhm. Also ich würde hier tatsächlich noch einen Schritt weiter gehen. Also ich bin 2020 eingetreten und ich würde in diese Partei heute, glaube ich, mehr noch eintreten. Viel eher eintreten als damals. Also die Wahrscheinlichkeit heute wäre noch.
Ja, warum? Vielleicht können wir gleich nochmal drauf kommen. Jetzt hätten Sie auch, Sie sagen ganz oft umsetzen, machen, hätten ja auch in den Verein gehen können. Ökolöwen, Beispiel, in Leipzig. Die bringen ja sehr viel voran. Auch die treiben die Politik ja auch, also beziehungsweise nicht vor sich her, aber da kann man ja auch Bündnisse schmieden. Das Bündnisschmieden scheint ihnen ja auch wichtig zu sein. Warum in der Politik? Vielleicht kann man sogar als Verein mehr erreichen.
Ja, das hat mit dem sozusagen Ausmaß zu tun oder mit der Größenordnung, die man als Verein bewegen kann. Also ich glaube, lokal und konkret kann ein Verein tatsächlich viel mehr bewegen als jetzt eine Partei, ein Kreisverband, ja, weil man sich da auf ganz konkrete Probleme fokussiert und da ist auch die Bündnisfähigkeit viel, viel stärker, weil da kann man wirklich ein sehr breites Bündnis finden, was sich um ein konkretes Problem kümmert. Mich hat es schon eher gereizt und das habe ich jetzt auch im letzten Jahr gemerkt, Kommunalwahlprogramm mitgeschrieben, mitgestaltet, Landtagswahlprogramm mitgeschrieben, mitgestaltet, Bundestagswahlprogramm, Änderungsanträge gestellt. Ich sehe jetzt schon, dass mir diese globaleren und größeren Fragestellungen irgendwie mehr auch Freude bereiten, daran mitzuarbeiten. Insofern sehe ich mich jetzt weniger in einem Verein, obwohl das nicht auszuschließen ist, bin ja auch in einigen Bereichen Mitglied, zum Beispiel bei Wirtschaftsjunioren, wo wir auch ehrenamtliche Arbeit machen, zum Beispiel mit Schulen und bin auch Mitglied im Förderverein vom Ariowitsch-Haus, wo ich vielleicht demnächst etwas mehr beitragen kann, aber schauen wir mal, warten wir den 23. Februar ab.
Ja, es schließt sich natürlich nicht aus, aber die Frage ist ja, warum nicht das Hauptengagement da oder dort? Und ja, für mich kann ich nur sagen, es gibt keinen Verein, der sich sowohl um die Fragen von Gleichstellungspolitik, von Kulturförderung, von Innovation, Förderung, von globalen Fragen und so weiter befasst. Und deswegen, ja, Vereine sind immer sehr punktuell natürlich für ein Thema und sie sind auch unheimlich wichtig. Und deswegen, es gibt für, also diese Abstufung ist auch, also sie sind notwendig für unser gesamtes politisches Verfasstheit, auch um Druck zu machen in Zeiten, wo schwierige politische Entscheidungen getroffen werden. Also es braucht diese Vereine natürlich ganz massiv und ich bin da auch dankbar für alle, die sich für ein Thema ganz tief engagieren. Aber für mich persönlich waren einfach so viele Themen wichtig und ja, und ich, es war auch wirklich so ein individueller Punkt, ne, dieses jetzt möchte ich zeigen, in der Partei aktiv zu sein, auch gerade wenn man aus einem Umfeld kommt, was auch in Ostdeutschland nicht sehr parteienfreundlich ist. Also wir sehen ja auch ganz, also im Vergleich zu anderen, also zu westdeutschen Ländern, wie wenig Menschen eigentlich in der Partei engagiert sind. Und das war dann eher für mich so ein ganz bewusster Aspekt. Und im Übrigen haben wir diesen Aspekt ja auch im letzten Jahr zum Beispiel bei uns hier in Leipzig, in Sachsen, in Deutschland weit als Partei gehabt, als diese großen Demonstrationen waren, weil die ganzen Remigrationspläne der AfD durch Journalisten offengelegt wurden, dass ganz viele aus diesen Demonstrationen, aus dem sich engagieren wollen, eben dann auch Mitglied geworden sind und was machen. Und trotzdem sind die auch im Ökolöwen oder im Arijovic-Hausverein oder sonst wo aktiv. Also das kann man ja auch kombinieren.
Da gab es ja durchaus Kritik auch, dass die Parteien sich da so ein bisschen vorgeschnallt haben quasi vor das, also dass das eigentlich aus der Zivilgesellschaft kam, dieser Prozess, und dann die Parteien das für sich so in Anspruch genommen haben.
Naja, dass so ein Mitgliederzuwachs ist, also das ist ja jetzt eine freie Entscheidung von Menschen, also die dann kommen wollen. Nein, und sagen,
das meine ich gar nicht, dass diese Demonstrationen so durch die Parteien, wir organisieren den Protest quasi, aber der kam eigentlich aus der Zivilgesellschaft und nicht durch die CDU oder durch die SPD, sondern dieses Wir stehen für Demokratie ein kam ja von Bündnissen, von Vernetzung, von Vereinen und so weiter, genau. Richtete sich die Kritik ja gegen mehrere Parteien. Jetzt wirst du vielleicht gewählt, lieber Stanislav, am 23. Februar in den Bundestag und kommst aus der Kommunalpolitik nach Berlin. Was wirst du nicht vermissen aus der Kommunalpolitik, beziehungsweise was wirst du vermissen, wenn du gewählt wirst aus der Kommunalpolitik?
Also kleine Korrektur, also in der Kommunalpolitik, da hat es leider nicht geklappt, also in den Stadtrat wurde ich nicht gewählt, in den Landtag auch nicht, also das ist irgendwie so, das ist so ein durchgehendes Wahlkampfjahr, aber insofern vielleicht möchtest du, wenn wir uns jetzt doch duzen, dann...
Hab dich gerade geduzt, ne? Herr Elinsson, so.
Genau, Herr Elinsson, mögen Sie noch mal
Sie
die Frage
sind ja
wiederholen.
Jetzt, Sie sind ja Quereinsteiger.
Genau.
Und Sie haben ja in einem Sie arbeiten in einem IT-Unternehmen. Klar. Sie sind Geschäftsführer von einer Softwarefirma und haben sich jetzt aufstellen lassen von den Grünen für den Bundestag. Herr Elinsson, Ihre Schwerpunkte sind Energie, Wirtschaft und Finanzpolitik. Ich habe gesagt, Sie sind ein Quereinsteiger und im Interview habe ich gelesen, Sie finden das eigentlich auch gut, Quereinsteiger zu sein, beziehungsweise finden das auch wichtig, dass es vielleicht noch mehr Quereinsteiger gibt. Sie sind aufgewachsen in Russland, beschreiben sich im Interview als jung oder auf ihrer Website als jung, dynamisch, authentisch und erfahren. Was bedeutet das denn, authentisch und dynamisch?
Das wäre vielleicht etwas für Ihre Bingo-Tafel gewesen.
Nee. Wenn ich direkt an der Frage schreibe, ich das nicht auf.
Keine Ahnung, ist mir so rausgerutscht, das mit dem Dynamischen ist. Also das ist doch wirklich so eine Floskel. Ja, jung und dynamisch, sagt irgendwie jeder gefühlt.
Ja, Sie haben die in
Benutzung. Es ist schon, also ich sehe diesen Mix. Also auf der einen Seite finde ich mich selber irgendwie immer noch jung. Also ich werde jetzt 40 in diesem Jahr. Das geht noch einigermaßen. Also früher dachte ich, 40 ist super alt, aber jetzt nicht mehr, weil ich mich auch jung fühle. Dynamisch bedeutet einfach, dass ich eine gewisse Energie mitbringe und auch für gewisse Themen brenne und mich dafür einsetzen will, ganz aktiv und nicht rumsitzen möchte und mich ausruhen. So, das vielleicht am ehesten noch, wenn man schon nach Bedeutung sucht für dieses Wort. Und gleichzeitig durch diese 15 Jahre Berufserfahrung in der freien Wirtschaft, in mit verschiedenen Aufgaben teilweise, aber auch in der Unternehmensführung, in der Teamführung, mit gewissen Erfahrungen auch schon ausgestattet. Insofern finde ich das gute Voraussetzungen, um auch politisch nach einem Mandat zu streben.
Authentisch?
Ich sag, was ich denke. Ich versuche das schon in guter Ausdrucksweise zu verpacken, aber grundsätzlich verstecke ich mich nicht mit meinen Positionen, auch wenn sie vielleicht nicht überall mit der Parteilinie übereinstimmen oder mit irgendeiner Linie.
Wenn Sie in den Bundestag gewählt werden, was werden Ihre Themenschwerpunkte sein? Wo würden Sie gerne mitarbeiten? Welche Themen brennen Sie in dem Bundestag? Vielleicht also schwerpunktmäßig. Was würden Sie unbedingt als erstes vorantreiben wollen?
Also Energiewende, nehmen wir uns das mal als erstes vor. Ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix ist ja unter der Ampelregierung, insbesondere dank Robert Habeck, von 40% auf 60% ungefähr hochgegangen. Das heißt, dort gilt es dran zu bleiben, natürlich weiter Anreize zu schaffen und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Aber wir brauchen auch eine Absicherung für Dunkelflauten. Wir werden nicht nur mit Wind und Sonne die nächsten 20 Jahre überstehen können. Das heißt, wir brauchen auch als Ausgleich, wenn die Kohlekraftwerke nach und nach abgeschaltet werden, Gaskraftwerke. Diese Gaskraftwerke müssen wasserstofffähig sein, damit sie später auch klimaneutral, also CO2-neutral betrieben werden können. Und dort fehlt es aktuell noch an Rahmenbedingungen für die Betreiber, um das rentabel betreiben zu können.
Da muss ich ganz kurz einmal einhaken, weil es war jetzt der Parteitag der Grünen und da ging es auch unter anderem um Wasserstoff. Sie haben jetzt gerade bestehende Strukturen angesprochen. Es gab einen Antrag der Grünen Jugend, der abgelehnt wurde. Es ging um grauen Wasserstoff. Es ging darum, dass die Parteiführung eigentlich verteidigt hat, wenn wir die Energiewende vorantreiben wollen, dann müssen wir auch für einen Zeitraum, in dem wir noch nicht komplett grünen Wasserstoff haben, auch vielleicht ein Auge zudrücken, ob das jetzt blauer oder grauer Wasserstoff ist. Sehen Sie es auch so?
Also ich halte nichts davon, jetzt irgendwelche Ziele. Wir haben gerade den Atomausstieg geschafft. Wir haben Kohleausstieg für 2038, der wahrscheinlich früher schon aus wirtschaftlichen Gründen sich realisieren wird. Aber ich halte überhaupt nichts davon, jetzt von irgendwelchen Jahreszahlen für Gasausstieg zu reden. Das halte ich für einen total unnötig. Denn wir haben ja als Verpflichtung, als Selbstverpflichtung Deutschlands das Ziel der CO2-Neutralität bis 2045. Und bis dahin sollten wir auch die Möglichkeit zugestehen, dass grauer Wasserstoff, was im Endeffekt nichts anderes ist als Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt ist, so verkürzt formuliert, der eben nicht CO2-neutral ist, aber der sollte bis dahin nutzbar sein. Also warum jetzt noch weitere Jahreszahlen dazwischen schieben, das halte ich für, also lassen wir dann im Ausgleich wieder die Kohlekraftwerke länger laufen. Nein, es ist nicht wäre nicht meine Linie, deswegen bin ich froh, dass dieser Antrag abgelehnt wurde.
Energiewende ist ein großes Thema. Wirtschaft, zur Frage vorab, brauchen wir Wachstum?
Ja.
Grünes Wachstum?
Nein, wir brauchen erstmal mehr Innovationen in Deutschland und ich möchte nicht mich als Politik oder ich möchte nicht, dass wir uns als Staat anmaßen, entscheiden zu können, was eine wertvolle Innovation ist und was nicht. Also man kann bestimmte Dinge fördern, die ein bestimmtes Ergebnis führen, zum Beispiel höhere Energieeffizienz oder ähnliche Dinge, aber im Vorfeld vorschreiben zu wollen, wir wollen nur umweltgerechte oder klimagerechte Innovationen, das ist schwierig, sage ich auch als Softwareunternehmer. Naja, wir als Softwareunternehmen machen jetzt nicht direkt was klimaschädliches, aber auch nicht direkt was das Klima schützt. Also das kann man nicht so eindeutig zuordnen. Und gerade dieser ganze Bereich Digitalisierung und KI, naja, der ist halt auch unglaublich energieintensiv. Das ist nicht ganz ohne, aber wir sollten das nicht im Vorhinein versuchen, schon durch irgendwelche Grenzen einzuengen. Also unsere Forscherinnen und Forscher und auch unsere Unternehmen in der Entwicklung sollten nicht eingegrenzt werden. Ihr sollt daran forschen oder hieran forschen, sondern da braucht es diese Freiheit, da braucht es diesen Mut. Und wenn dann eine Technologie marktfähig ist, dann kann man natürlich als Staat wieder überlegen, fördere ich das oder fördere ich das nicht? Und mache ich irgendwelche ordnungspolitischen Leitplanken, damit sich eben klimaschädliche Technologien nicht im Markt durchsetzen.
Mhm, aber nicht zu früh vielleicht.
Okay. Nicht, genau. Ansonsten ganz zentrales Thema in der Wirtschaftspolitik ist Bingo, Bürokratieabbau, sagen viele andere, ja.
Das hätte ohne, ich hier noch, ja.
Ohne konkret zu sagen, was denn, aber ein Beispiel ist, dass viele Unternehmen sich sehr darüber ärgern, dass sie ihre Daten, ihre Stammdaten bei verschiedenen Behörden einreichen müssen. Immer wieder die gleichen Daten. Handelsregisternummer, Unternehmensname, Rechtsform und so weiter und so fort. Und dafür schlagen wir ja ein Konzept der Deutschland-App vor, dass man ein einziges Mal, Once-and-Only-Prinzip nennt sich das, die Daten einreicht, zustimmt, dass die Behörden das untereinander austauschen dürfen. Es handelt sich hier auch um Unternehmensdaten, nicht um persönliche Daten. Das sollte doch kein Problem sein, so etwas hinzubekommen mit einer Deutschland-App. Und damit würden wir sehr viel auch Frust bei den Unternehmen und Verbänden abschaffen.
Ich meine, Bürokratieabbau kann ja auch immer was heißen. Es gibt, man nimmt Regelungen zu Klagen weg zum Beispiel. Oder es können ja auch Sachen sein, die gegen den Naturschutz und gegen den Klimaschutz sind. Deswegen ist gut, dass Sie das mal konkretisiert haben. Ich frage nochmal zu dem Wachsen, weil es gibt auch Leute, die sagen, wir müssen gar nicht wachsen. Wir müssen grünes Schrumpfen haben. Wir werden nicht genug Wasserstoff haben für alle die Sachen, die wir jetzt im Moment machen, grünen Wasserstoff, wenn wir klimaneutral sind. Deswegen müssen wir einfach auf bestimmte Sachen verzichten. Die Erzählung der Grünen ist ja jetzt in diesem Wahlkampf nicht zwingend, wir sagen den Leuten, ihr müsst auf das und das und das verzichten, sondern sie spielen ja mehr diese Zuversichtskarte, wir schaffen das. Es gibt viele Leute, die sagen, diese Erzählung mit dem Wachstum, mit dem grünen Wachstum, das funktioniert nicht, aber das dürfen sie nicht sagen, eigentlich.
Also zum Thema Wachstum oder eben Degrowth empfehle ich sehr das letzte Buch von Jan Hegenberg, Klima-Bullshit Bingo. Ja, da sind wir wieder beim Bingo. Also es ist ein sehr empfehlenswertes Kapitel da drin. Also ich denke schon, dass das wichtig ist. Und natürlich geht es jetzt nicht nur um das Bruttoinlandsprodukt als Kriterium, denn das hat natürlich ausgedient. Also wir müssen das Wachstumskonzept schon etwas überdenken. Es geht nicht nur, das beste Beispiel am Bruttoinlandsprodukt, jemand macht die Scheibe kaputt und das Bruttoinlandsprodukt wächst, weil eine Glaserei hat da irgendwie eine Leistung erbracht und hat Geld verdient. Das ist natürlich, das liegt auf der Hand, dass das nicht ausreichend ist, das Konzept. Da müssen andere Kriterien hin, auch vielleicht qualitative Kriterien. Wir haben übrigens als Firma auch als einen der Eckpfeiler unserer Philosophie qualitatives Wachstum. Wenn dann quantitatives Wachstum sich daraus ergibt, dadurch, dass wir besser werden, dass wir dann mehr Mitarbeiter einstellen können und mehr Produkte verkaufen, dann okay, aber nicht quantitatives Wachstum als Ziel. Und so würde ich das auch volkswirtschaftlich sehen, nicht das Wachstum verteufeln, denn das kann eben auch bedeuten, dass man einfach produktiver wird und in weniger Zeit mehr schafft, das ist ja auch Wachstum. Insofern bin ich Wachstum ist nicht gleich Bruttoinlandsprodukt, also nicht das allein, aber an sich Wachstum abzulehnen ist nicht meine Perspektive.
Ganz kurz einmal zur Wärmewende. Ich will jetzt gar nicht groß auf das Heizungsgesetz kommen, weil das wirklich alt ist und es ist vorbei. Aber mich interessiert die Frage, da können Sie auch gerne noch mal was zu sagen. Was haben die Grünen daraus gelernt? Es war ja klar, es wird was auf die Leute zukommen. Also sie werden es werden Herausforderungen auf Mieter, auf Vermieter, auf Eigentümer zukommen. Es wurde eine große Kampagne auch gegen die Grünen gefahren. Ich habe mich manchmal gefragt, das muss man doch auf dem Schirm haben. Also wir leben in Deutschland, wir kennen Deutschland, wir kennen die Bild-Zeitung. Wenn ich sowas bringe, dann muss ich damit rechnen, dass die Bild-Zeitung so eine Kampagne fährt und dass es auch nicht bei gerade wenn die Finanzierung noch nicht geklärt ist, dass man dann wirklich so naiv ist und dann muss man sich quasi entschuldigen eigentlich dafür, was man gemacht hat. Und jetzt war ja ein Hauptpunkt, die Leute wissen einfach nicht, alle haben Angst oder wurde auch Angst gemacht, was passiert, was sollen wir machen, wir können es alle nicht leisten, weil wir aber auch keine konkreten Ideen haben, wie das zu machen ist. Und in diesem Wahlkampf kommt Robert Habeck mit einem vielleicht innovativen Vorschlag, kann man ja sagen, mit Sozialversicherungsbeiträge auf Kapitalertrag, aber wieder ohne etwas konkret zu benennen. Da kann man eben auch zugutehalten, es ist sehr klug so, aber das, was den Leuten ja früher gefehlt hat, war ja auch eine Sicherheit mit, wie können wir das schaffen oder was bedeutet das für mich, und diese Sicherheit wird ja wieder nicht gegeben. Deswegen meine Frage, was haben die Grünen daraus gelernt?
Also wenn ich die beiden Fälle vergleiche, die sind ja schon recht unterschiedlich. Also ja, ich finde auch jetzt dieser Vorschlag zum Heranziehen von Kapitalerträgen zur Sozialversicherung, der war schon zu konkret. Also wir sollten mehr im ersten Schritt versuchen, wirklich nur über die großen Linien und über die Zielrichtung sprechen. Denn die Zielrichtung, das ist für mich unbestritten, die ist völlig richtig. Wir haben ein Ungleichgewicht zwischen dem, wie wir Arbeitseinkommen besteuern und Kapitalerträge besteuern. Und das gilt es anzugehen.
Arbeit wird höher besteuert,
und der Fehler an der Stelle war, einfach schon ein sehr, sehr konkretes Instrument vorzuschlagen. Dafür war das Konzept ja offensichtlich noch nicht da in allen Details. Insofern ist das nur konsequent jetzt im Nachhinein, wie das Robert Habeck und auch die Parteiführung gemacht hat, zu sagen, nein, wir werden jetzt nicht den Fehler machen, auch noch irgendwelche Zahlen in den Raum zu werfen. Ab wann und wen betrifft das? Nein, das war jetzt nur wirklich ein Diskussionsanstoß. Und das ist, glaube ich, schon eine Lektion, die Dinge auch nicht zu früh zu konkret zu machen. Also man hat das jetzt mit diesem Diskussionsanstoß versucht, der auch schon ein Stück zu weit ging, aber man hat es nicht versucht, dann noch so zu tun, als gäbe es da jetzt ein fertiges Konzept und hier, bitteschön. Ja, den Fehler hat man nicht gemacht, das fand ich gut. Jetzt ist erstmal die Debatte da und man kann durchaus jetzt über verschiedene Möglichkeiten diskutieren, wie gestaltet man das aus? Und das war auch sehr interessant, dass zum Beispiel Rüdiger Bachmann und der eher so, naja, schon neutrale, aber liberale Ökonom und Maurice Höfgen, der eher schon klar die, sag ich mal, linke Seite vertritt, dass die da in der Analyse sich recht ähnlich waren, dass die Idee gut ist, aber es vielleicht bessere Instrumente gibt. Und das ist die Lektion. Und ja, beim Gebäudeenergiegesetz, ein Papier in so einem Zustand darf einfach gar nicht die äußerst Vertrauen, also das darf gar nicht erst abgespeichert werden auf einen PC oder an irgendjemanden geschickt werden, wenn das so dermaßen unfertig ist.
Genau, also ich will gar nicht diesen Vorwurf machen, den von der Bild-Zeitung und von den anderen Parteien gemacht wurde, sondern eher von der anderen Seite. Wieso haben sich die Grünen da vielleicht naiv angestellt, beziehungsweise ist das nicht, muss man sich sowas bedenken und sich eine Strategie überlegen, wie gehen wir dann kommunikativ damit um?
Ja, wir haben daraus was gelernt, weil wir müssen betrachten, natürlich gerade bei dem Heizungsgesetz, also Gebäudeenergiegesetz, zu welcher Zeit das gekommen ist. Das ist ja nicht gekommen, weil man programmatisch mal guckt, was kann man machen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, sondern in welcher Situation ist Deutschland bei der Energieversorgung aufgrund des Krieges Russlands, des Angriffskrieges. Und Robert Habeck hat mit seinem Haus Tag und Nacht geschaut, wie kriegen wir es hin, dass hier Lösungen geschafft werden, die ganz unmittelbar sind, und haben daran gearbeitet. Was darunter gefallen ist, ist tatsächlich die Frage, warum lassen wir das zu, dass über uns geredet wird. Also, dass es andere gibt, die die Geschichte erzählen, was dahinter steht. Und das ist, glaube ich, etwas, weil die Frage war ja, was haben wir daraus gelernt? Ja. Weil es natürlich eine unheimliche Unsicherheit schafft. Und das ist ja nichts, was gewollt war. Ich würde es nicht mal unterstellen, dass das in der Ampel von denen, die da vielleicht auch was durchgestochen haben, gewollt war, eine Verunsicherung in Deutschland zu schaffen, weil das schafft natürlich ganz viele andere Probleme, die da hinten dran dann ziehen, sondern es muss gelingen, Sachen zu erklären und auch die Zusammenhänge zu erklären. Und ich glaube, das haben wir gelernt, also zumindest in der Deutlichkeit, in der auch Robert Habeck versucht, auch die Schwierigkeiten von politischen Entscheidungen in Situationen, die gar nicht zulassen, dass man lang und breit einen Diskurs führt und auch alle Eventualitäten mitbedenkt, macht, indem er einfach erklärt, warum etwas zu diesem Zeitpunkt so und so vorgelegt wurde zur Diskussion. Und natürlich, und das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir auch innerparteilich ja auch sehr kontrovers diskutiert haben. Warum ist eben nicht zeitgleich zu diesem Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes eben auch die Frage des sozialen Ausgleichs mit in die Diskussion gegeben worden dann? Das war ein Fehler, weil wir natürlich auch sehen, alles, was geändert werden muss und wird und auch angepackt werden muss, braucht eben in der Demokratie auch in irgendeiner Form eine Akzeptanz. Und das war falsch, aber das war nicht begründet, weil irgendwie an diesem Gesetz gearbeitet wird und das irgendwer rausgestochen hat, sondern weil die Zeitabläufe damals so war, dass etwas geschehen musste. Und es ist ja, weil Robert Habeck in seinem Ministerium so gearbeitet hat, auch vieles erspart geblieben an negativen Konsequenzen. Und bemerkenswert ist ja auch, dass jetzt, wenn man dann doch nochmal zur Wärmepumpe kommt, im Prinzip die Menschen Angst haben, was passiert nach der Wahl am 23. Februar und eine unheimliche Nachfrage entsteht, weil sie nämlich genau Sorge haben, dass das, was einmal dann planungsvoll auch in die Prozesse gegangen ist, nämlich eine unheimliche Förderung, das muss man ja auch mal sagen, dann vielleicht wieder in Frage steht.
Ja, vor allem, weil es eigentlich ja auch gut zu erklären gewesen wäre, dass es einfach so teuer wird für die Leute, die Ölheizungen und Gasheizungen kaufen. Was ich jetzt vielleicht festhalten, Sie sagen, man muss besser erklären. Gleichzeitig sagen Sie, es war zu konkret, der Vorschlag.
Nee, nicht nur erklären, vielleicht nochmal, muss nicht besser erklären, weil immer dieses, wir haben es nicht gut erklärt. Wir dürfen nicht mehr dazu zulassen, dass über uns Geschichten und Narrative verbreitet werden und wir nicht selbst es in der Hand haben, zu erklären, in den Diskurs zu gehen, kritisch zu diskutieren, Kritik aufzunehmen. Also, und das haben wir gelernt. Also wir können nicht einfach zugucken, wie andere über uns Narrative spinnen, Geschichten erzählen, die einfach nicht stimmen.
Wir bleiben mal beim Thema Klimaschutz. Auf der grünen Website steht, ehrlicher Klimaschutz, der wirkt. Wir sind noch immer die einzige Partei, die echten Klimaschutz macht. Das stimmt ja nicht. Also ich nehme mal zum Wahlprogramm 2021, Konzeptwert Neue Ökonomie aus Leipzig. Die haben mal Effekte auf Klimaschutz durchgerechnet und da waren die Linken, die mehr für Klimaschutz gemacht haben, in den Maßnahmen im Wahlprogramm angekündigt als die Grünen. Warum schreiben sie rein, wir sind immer noch die einzige Partei, die echten Klimaschutz macht? Ist das überhaupt wirklich noch so ein exklusives Thema für die Grünen?
Als die Linke ist es natürlich einfach, Dinge zu fordern, die weiter darüber hinausgehen, über das, was einfach realistisch, wofür man realistisch eine Mehrheit bekommen kann. Das ist ja eben eine Oppositionspartei, die gar nicht regieren will. Deswegen erklärt es natürlich ein Stück weit, warum sie sich Forderungen erlauben können, auch in ihrer Programmatik. Die brauchen den Realitätscheck nicht zu durchlaufen, den unsere Forderungen durchlaufen. Und so verstehe ich auch diesen echten Klimaschutz. Ja, also echten im Sinne von, der auch eine Chance hat, tatsächlich in Regierungshandeln umgesetzt zu werden.
Also es macht einen Unterschied, um es mal ganz konkret zu sagen, ob Pödelwitz bleibt und wirklich bleibt oder ob man als Linke in den Tagebau geht und das Plakat hochhält, dass Pödelwitz bleibt. Und das sind die schmerzhaften Kompromisse, mit aber Erfolgen, die man eben umsetzt, wenn man mit regiert. Und deswegen finde ich da ein Ja zugegebenermaßen vielleicht plakativ, echter Klimaschutz ist der Klimaschutz, der stattfindet, weil man regiert.
Dann würde ich dagegen jetzt sagen, ich kenne Leute in Pödelwitz, die engagieren sich jetzt, die lassen sich aufstellen für die Linke. Gerade im Stadtrat wurden auch gewählt. Warum dann? Denn lassen sich für die Partei aufstellen.
Das ist auch gut so. Es ist gut so, dass Klimaschutz nicht nur bei Bündnis 90 die Grünen eine Rolle spielt, weil sonst wäre es schwierig, dieses wichtige Thema zu bearbeiten. Also es ist auch wichtig, dass bei den Linken viele sind, die sich dafür ehrlich einsetzen. Das will ich ja, also das, es ist auch notwendig. Und es ist auch notwendig, dass Klimaschutz nicht als reines grünes Projekt in einer Regierung betrachtet wird. Das wurde ja auch in den letzten Jahren oft gemacht und dann so abgeschoben. Nee, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die Frage ist nur, wie setzt man Klimaschutz wirklich real um? Und das setzt man eben nicht um, wenn man das Ziel hat, Oppositionspartei zu sein. Und
okay, echt heißt pragmatisch. Pragmatischen Klimaschutz, der also, mit dem man Bündnisse machen kann und der dann umsetzbar ist.
Na, echt heißt einen Fortschritt bei dem Klimaschutz zu haben. Und den kriegt man im Prinzip, aus meiner Sicht zumindest, durch den Druck der Straße, durch den Druck der Umweltakt, auf jeden Fall. Also das ist keine reine Parlamentsgeschichte, Klimaschutz als, also wer ist heute gegen, also es gibt Leute, die gegen Klimaschutz sind und die den auch leugnen, den Klimawandel und so weiter, aber die breite Masse, egal in welchen, aus welchen politischen Richtungen, da gibt es, die meisten Menschen in Deutschland wollen Klimaschutz und halten das sehr hoch. Also sprich, es ist natürlich, notwendig, dass es den überall gibt und nicht nur ein pragmatischer sein kann. Wir kämpfen als Bündnis 90 Die Grünen natürlich für das Maximum, was man machen kann. Aber man darf eben nicht verkennen, dass dazu braucht man eine Gestaltungsmöglichkeit. Und die kriegt man in einer Demokratie, indem man an der Regierung mit ist. Und das heißt nicht, dass man als Opposition da nicht treiben muss und alles.
Ich würde jetzt gern bei der nächsten Frage nur über die Grünen reden, nicht über andere Parteien. Sie haben im Interview mal gesagt, Herr Ehlinson, Der andere könnte auch recht haben und wir brauchen mal wieder diese Debatte mit anderen Andersdenkenden auch. Also ich zitiere mal, gerade unter demokratischen Parteien ist es zuletzt wirklich sehr polemisch und polarisierend geworden und da möchte ich wieder weg von. Also wir müssen wieder vernünftig auch mit Vertretern der Union beispielsweise reden. Was ich mich gefragt habe, als ich das gelesen habe, liegt das daran, dass die Union gerade bei 30% ist? Und würden Sie genauso reden, wenn die Union bei 20% wäre? Und verschiebt sich da nicht ein Diskurs, wenn die Grünen so reden? Weil die vielleicht, weil das unterstelle ich jetzt einmal, weil die Mehrheitsverhältnisse gerade so sind. Und die Union, heute reden wir am 29.01., an dem Friedrich Merz das erste Mal mit der AfD hat abstimmen lassen und klar hat klar machen lassen bei Thema Migration zum Beispiel, ist er nicht an einem Kompromiss interessiert? Er möchte seine Vorstellung durchsetzen. Verschieben wir nicht den Diskurs darum? Ich meine, das hört sich gut an, wir wollen mit anderen reden und wir müssen alle untereinander gesprächsbereit sein. Aber wenn die Grünen kompromissbereit sein wollen mit einer Partei, die gerade vielleicht viele Prozent hat, die sich aber durchaus nicht so sehr kompromissbereit zeigt, verschiebt sich ja automatisch ein Diskurs. Und ist das eine gute Sache?
Also vielleicht bringen wir hier noch ein bisschen zeitliche Struktur auch in die Antwort. Das Interview, okay, das Sie zitieren, ist natürlich schon 2-3 Wochen alt. Und ich finde,
ist auch relativ aktuell.
Ja, ich finde allerdings, in den letzten 2 Wochen ist sehr, sehr viel passiert, was auch dazu führen muss, dass wir hinterfragen, ist die Union überhaupt noch, Sie haben darum gebeten, nur über die Grünen zu reden, aber wir müssen hinterfragen, mit wem wir unter diesen Umständen überhaupt noch reden können. Denn da ist schon, das war 10 Minuten, bevor wir hier rübergelaufen sind, die Nachricht, dass dieser Antrag mit den 5 Punkten zur Verschärfung der Migrationspolitik, obwohl wir eigentlich gerade ein Vollzugsdefizit im Bereich der inneren Sicherheit haben, beschlossen wurde mit den Stimmen von CDU, CSU, AfD, BSW und Enthaltung zumindest, FDP und Fraktionslosen, also das ist eine Zäsur, also das ist nicht irgendein linkes Hirngespinst, was sich Grüne und SPD sich hier ausgedacht haben, sondern das ist schon, also das ist ein unglaublich großes Problem. Ich weiß nicht, jetzt, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob und wie wir jetzt mit Vertretern der Union, die sich nicht ausdrücklich und eindeutig von diesem Verhalten distanziert haben, noch reden sollen. Das weiß ich im Moment nicht. Also es ist schon sehr viel passiert in diesen 2 Wochen. Ich muss das erstmal auch für mich selbst, diese Ereignisse sortieren. Die bedeuten für mich sehr viel. Also ich habe einige sehr gute, vernünftige Menschen aus der Union kennengelernt, aus Leipzig und Umgebung, mit persönlichem Kontakt, wo ich auch merke, dass wir nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich sehe, dass da eine Konsensfähigkeit da ist mit diesen Personen, auch mit anderen Personen wie Daniel Günther, die man aus der Öffentlichkeit kennt, oder Hendrik Wüst, wo ich zumindest sehe, dass eine Gesprächsbereitschaft da ist und dass da Potenziale sind für Kompromisse. Aber ja, diese Situation verändert einiges. Und nochmal zu Ihrer Frage, wäre das nicht anders mit der SPD? Mit der SPD sind ganz offensichtlich deutlich größere Schnittpunkte vorhanden. Deswegen müssen wir jetzt nicht unsere Gesprächsfähigkeit mit der SPD hinterfragen. Und das ist ja gerade das, was ich an Michael Kretschmer und Markus Söder damit auch kritisieren wollte, dass man unter Demokraten gesprächsfähig bleiben muss. Das ist ja das, was Sie in Abrede gestellt haben und nicht wir. Also wir waren bis gestern, sagen wir mal, ich weiß nicht, was dann danach passiert, aber bis gestern waren wir meiner Meinung nach in jeder Konstellation, in jedem Bundesland auch gesprächsfähig mit der CDU, CSU. Ob sich das mit dem heutigen Tage ändert, weiß ich nicht.
Würden Sie sogar sagen, Opposition ist eventuell vielleicht besser für die Grünen als Regierung?
Nein, auf keinen Fall.
Die Frage ist ein bisschen interessant, weil es geht nicht darum, was für die Grünen besser ist. Also klar, ich habe jetzt meine 3. Legislatur im Landtag. In der ersten waren wir Opposition, in der 2. Regierung und jetzt ist es so ein Zwischending. Wir wissen noch nicht so ganz, was hier eigentlich passiert in Sachsen, weil die Verhältnisse ja so sind, wie sie sind. Und es keine Mehrheit gibt, aber wir auch nicht wissen, wo die CDU hier hintriftet. Da gibt es ja deutlich auch Fürsprecher, lieber mit einer Minderheitenregierung mit zu machen, wo dann die AfD mit zustimmt. Insofern für eine Partei kann eine Opposition eine ganz wunderbare Sache sein, Forderungen zu bringen, alle zu übertrumpfen. Aber die Frage für uns Bündnisgrüne ist doch, und das sehe ich in allen Ländern und im Bund, was wollen wir oder was müssen wir in dieser Generation, wo wir jetzt nun mal aktiv sind, gewählt sind, tun, damit sich hier für zukünftige Generationen das Leben in Deutschland, in Europa, auf der Welt Freiheiten möglich macht, auch da noch über die eigenen Perspektiven zu reden, eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist doch die Frage, die uns treibt, also die zumindest mich treibt. Und deswegen ist es nicht so sehr eine Frage, was ist für eine Partei besser, sondern wenn man den Ansatz hat, wirklich was zu verändern, womit erreicht man das am besten? Und da würde ich immer per se erstmal sagen, natürlich muss man prüfen, kann man regieren und mit wem kann man das? Aber dass das nicht immer so ist und man so, also sich auch nicht erpressen lassen kann. Und dieser Tag heute, der hat schon gezeigt, dass da ein Versuch da ist, auch einfach andere zu erpressen, wenn ihr nicht mitstimmt, also ohne dass es irgendwie mal eine Abstimmung gab oder überhaupt den Versuch, einen Kompromiss zu finden, dann stimmen wir halt mit der AfD das durch, was wir wollen. Und die Gefahr ist da und da, die richtet sich aber vor allen Dingen jetzt auch an die Wählerinnen und Wähler der CDU, ob sie das mittragen können und wollen.
Als Sie Vorsitzende der Grünen Jugend zurückgetreten sind, hat Robert Habeck, glaube ich, auch gesagt, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber sinngemäß, es ist gut, auch diese Ideale zu haben oder auch Forderungen zu stellen, aber irgendwann muss der Punkt kommen, an dem man wirklich sich klar machen muss, es geht um Mehrheiten, also man muss Mehrheiten beschaffen für das, was man will. Ansonsten ist es im Endeffekt, er hat nicht wertlos gesagt, aber das ist sein Job quasi, Mehrheiten zu schaffen und man kann leicht irgendwelche Forderungen aufstellen. Ich meine, man könnte ja natürlich in der Opposition auch bestimmte Sachen mitbestimmen, die oder bei Sachen mitstimmen, die für sie tragbar wären.
Genau. Ja, im klassischen Sinne, so wie bisher das politische System hatten, gab es ja fast überall, also es gibt mal in manchen Ländern die Ausnahme, aber gibt es ja eben stabile Mehrheiten, sprich man hat als Koalition eine Mehrheit. Natürlich kann man als Opposition dann auch zustimmen, das ist ja auch richtig und gut. Das haben wir immer gemacht, das hat die Linke auch mal gemacht, bei guten Anträgen, die wir im Landtag eingebracht haben, zuzustimmen, aber man muss eben auch ehrlich sein, es braucht dann trotzdem eigentlich diese Stimmen nicht, um die Entscheidung zu treffen, wenn man eine Mehrheit hat. Was anderes ist es natürlich bei einer Minderheitenregierung, wie wir jetzt haben. Jetzt sind wir Opposition, genauso wie die linke Opposition ist, BSW ist Opposition und AfD. Und da wird es natürlich interessant sein, auf wen und wie welche politischen Kräfte aus der demokratischen Mitte die Minderheitenkoalition zugehen will. Und mir macht es Sorge, was heute im Bund passiert ist. Ja, wohl auch wissend, dass gerade auch unser Ministerpräsident hier aus Sachsen das ja bestärkt hat. Und das ist schon ein Thema, was auch viele Menschen hier tatsächlich sehr bewegt.
Auf das Thema, wie die Situation im Sächsischen Landtag ist, kommen wir gleich nochmal. Ich will gerne noch zwei Sachen zum Wahlprogramm fragen. Die Grünen mal, also ehrlichen Klimaschutz, der wirkt, bezahlbares, gutes Leben, Deutschland-Ticket, bessere Bahn, Freiheit, die Freiheit, die wir meinen, Frieden in Freiheit. Beim bezahlbaren, guten Leben habe ich mir die Frage gestellt, Inflation ist ein großes Thema bei den Menschen. Die Linke machen mit dem Thema Gierflation, Wahlkampf auch ein bisschen, das sagen jedes, auf den Wahlplakaten steht, bei allem, was du teuer kaufst, wird ein Konzern reicher. Bei den Grünen lese ich sowas nicht, dass quasi auch möglicherweise ein Grund der Inflation ist, dass die Inflation ist ja jetzt gerade gar nicht mehr so hoch, wie sie war, aber dass die Preise immer noch hoch sind, auch dass sich Konzerne dabei daran bereichern. Wieso ist das nicht thematisiert? Und beim Deutschlandticket, die Grünen, Bundesgrünen fordern das Deutschlandticket, warum nicht eine soziale Staffelung beim Preis? 49 Euro fordern Sie. Genau, die beiden Fragen.
Okay, also bezahlbares Leben.
Hat ja auch mehrere Aspekte. Ich habe jetzt mal einen rausgegriffen. Lebensmittel.
Ja, ich finde insbesondere müssen wir, und das tun wir auch im Programm, wir müssen uns jetzt, nachdem wir diese leider nach wie vor umstrittene Bürgergeldreform beschlossen und umgesetzt haben, die große Errungenschaft ist für die Menschen, die auf staatliche Leistungen angewiesen sind, die gerade aus welchem Grund auch immer nicht arbeiten können, schon eine Erleichterung bedeuten, ja, auch Schonvermögen und weniger strenge Sanktionen etc. Das ist schon eine große Errungenschaft. Jetzt sollten wir uns aber verstärkt den Menschen zuwenden, die zum Mindestlohn oder mit etwas mehr als dem Mindestlohn arbeiten und trotzdem am Ende des Monats das Gefühl haben, dass sie entweder gleich viel oder nicht mehr haben, als wenn sie Bürgergeld empfangen würden. Das ist ganz wichtig, dass wir uns um diese Menschen, die sehr viel und hart arbeiten müssen, dass wir uns darum kümmern, dass wir zeigen, dass wir das wertschätzen. Und das passiert finanziell zum Beispiel durch Steuergutschriften, die wir vorschlagen. Das bedeutet, wenn Union und FDP, sorry, muss ich wieder kurz auf die anderen kommen, wenn sie von Steuersenkungen sprechen, dann bedeutet das ja, dass insbesondere Menschen mit hohen Einkommen in absolut Zahlen sehr viel mehr entlastet werden. Und das ist falsch. Richtig ist, für Menschen, die wenig verdienen, die auch dementsprechend wenig Steuern zahlen, größtenteils dann eher mit Sozialabgaben natürlich belastet sind, dass wir ihnen mehr netto vom Brutto lassen. Und das kann bedeuten, dass man eben über eine Art negative Einkommensteuer ihnen noch was als Steuerbetrag sozusagen dazu gibt, ne? Und dann solche Kosten wie Wohnen, also Mietpreisbremse unbedingt dran festhalten und verlängern, dauerhaft ins Gesetz schreiben. Das ist wichtig, um die Mieten nicht immer weiter steigen zu lassen. Dann auch das Thema Energiekosten, also Strom durch Senkung der Stromsteuer, Senkung der Netzentgelte reduzieren und auch Mobilität. Und da spielt dann das Deutschlandticket rein. Und da komme ich jetzt zu der zweiten Frage. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich hatte jetzt keine Zeit, mich mit der Antragslage zum Deutschlandticket zu befassen im Bundestagswahlprogramm.
Ich habe es noch nicht gelesen. Sie können mich korrigieren, wenn es falsch ist.
Also
es
eine vielleicht, soziale Staffelung vielleicht geben soll. Ist das auch angedacht. Ich weiß es nicht. Ich war da so voll mit den anderen Themen Rente und Wirtschaftskapitel, bin ich einfach nicht zugekommen, ehrlich gesagt. Ne? Aber ich finde das absolut sinnvoll. Ich erlebe das ja auch selbst, beispielsweise für Kinder bis 14 Jahre. Das ist Nonsens, dass das auch der gleiche Preis verlangt wird, weil die Kinder Einzelfahrkarten sind ja halb so teuer wie Erwachsenen Einzeltickets. Das heißt, das ist natürlich sehr unattraktiv für Kinder, ne? Und na, da gibt's noch Schülerinnen-Ticket etc., aber ich finde schon, dass auch wenn man jetzt weitere Reisen macht mit dem ÖPNV, dass das schon sinnvoll wäre, das sozial zu staffeln und auch beispielsweise Kinder da separat zu berücksichtigen. Also dafür habe ich mich auch mal ausgesprochen auf einem sächsischen Landesparteitag. Das war dann natürlich erstmal eine abstrakte Forderung nach sozialer Staffelung. Aber prinzipiell bin ich da voll bei Ihnen, was dieses Thema angeht.
Auch so könnte es eine progressive Erhöhung geben, also an Lohn gekoppelt zum Beispiel, oder ist das zu kompliziert?
Ich kann mir vorstellen, dass das von der Umsetzung her zu kompliziert ist, aber vielleicht reden wir erstmal über die Ziele und schauen dann, ob das umsetzbar ist, bevor wir uns jetzt darin versteigen und sagen, nee, das wird ja nicht funktionieren aus technischen Gründen. Also das ist auch, das machen wir in Deutschland leider allzu gern, dass wir sagen, na, das funktioniert aber nicht, weil Datenschutz, oder es funktioniert nicht, weil, weiß ich nicht was, weil das haben wir schon immer so gemacht. Gut. Also hinterfragen.
Mhm. Nochmal zu der Inflation. Ich halte fest, also Bürgergeld wird nicht erhöht. Es soll Mindestlohn geben von 15 Euro, um den Lohnabstand zwischen Bürgergeldempfängern und Leuten, die arbeiten, zu erhöhen. Verstehe ich richtig?
Nein. Es geht nicht um den Abstand, es geht auch um die Wertschätzung. Also das Abstand nicht in dem Sinne, dass man quasi das Bürgergeld irgendwie senkt oder trotz steigender Inflation. Also das muss weiterhin inflationsgekoppelt bleiben, natürlich. Also es muss weiter Erhöhungen geben, auch beim Bürgergeld, wenn die Inflation steigt.
Ja, das war ja die so ein bisschen skurrile Debatte da. Also alle sagen, das Bürgergeld steigt, das ist so krass, aber es muss eigentlich nur angepasst werden an die Inflation. Deswegen kann man vielleicht auch einfach generell sagen, das Bürgergeld wird angepasst an die Inflation und es wird nicht erhöht, weil relativ erhöht sich ja nichts.
So ist das, ja. Es war dann halt unglücklich, weil das zwei gefühlte und von der anderen Seite natürlich auch bewusst gespielte Erhöhungen, also diese Neiddebatten, kann ich jetzt viel dazu erzählen, will ich nicht. Aber ja, es geht darum, dass auch, schauen Sie, wenn jetzt jemand alleinerziehend zum Mindestlohn arbeitet und alleinerziehend ist oder Angehörige pflegt, und dann stellen Sie sich vor, Sie gehen den ganzen Tag auf Arbeit, 40 Stunden geht bei Alleinerziehenden wahrscheinlich gar nicht. Dann kommen sie nach Hause, dann haben sie Kinder, müssen sie Kinder versorgen, müssen sie abholen, irgendwo hinfahren zu Hobbys. Und dann, um auf ein Niveau zu kommen, was ihnen gemäß Bürgergeld wahrscheinlich sowieso zusteht, müssten sie dann noch womöglich Wohngeld beantragen, Kinderzuschlag beantragen. All das, das ist einfach eine Zumutung für diese Menschen. Und daran müssen wir auch was ändern. Wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Leistungen, die den Menschen mit geringem Arbeitseinkommen zustehen, dass sie automatisiert ausgezahlt werden oder angeboten werden, dass man sich dieses ganze Antragsprozedere sparen kann. Weil das ist wirklich nicht wertschätzend. Und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass Unzufriedenheit entsteht.
Und dass sich eventuell zur Gehversion, will ich nur mal kommen, Sie können es ja auch einfach zurückweisen, dass sich Unternehmen auch bereichern an der Inflation, ist unerheblich. Oder weisen Sie zurück? Können Sie auch machen.
Das klingt.
Also ich meine, landläufig wird ja erklärt, es gibt hohe Energiepreise, deswegen gibt es gibt es diese Inflation. Gleichzeitig wissen wir auch, was für eine Marktmacht bestimmte Konzerne haben, wie sie Preise diktieren können und dass sich die Preise nicht geändert haben, trotz sinkender Inflation. Aber Sie können es ja auch zurückweisen.
Mir ist der Vorwurf zu pauschal, dass sich jemand an der Inflation bereichert. Und ich habe auch, also zum einen habe ich weiterhin großes Vertrauen in unsere soziale Marktwirtschaft, in unseren Wettbewerbsmechanismus und auch durchaus in die Wettbewerbsüberwachung. Wir haben ja auch eine Monopolkommission, bei der gewisse Akquisitionen gemeldet werden müssen und die erst bewilligt werden. Das haben wir auch auf europäischer Ebene. Dass sowas, also dass eine zu hohe Marktmacht nicht mal eben so durchgewunken wird. Aber wo wir hinschauen müssen, ist das ganze Thema Lobbyismus. Denn eins sehe ich schon, es gibt sehr viel Einfluss, vor allem in Berlin, ja, also da bin ich dann wieder in den Klischees. Also es gibt diese zahlreichen Verbände, die da ihren Sitz haben und die knallhart die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen vertreten und damit Politikerinnen und Politiker beeinflussen. Das muss alles deutlich transparenter gemacht werden. Also dass man sieht, welche Person, die eine gewisse Entscheidungsmacht hat, hat sich mit wem wann getroffen, warum, wieso, gab es irgendwelche Spenden. Also da, glaube ich, können wir uns noch in Deutschland deutlich verbessern. Und dann im Idealfall wird es auch klarer und dann vermeiden wir solche Bereicherungsvorgänge, die zweifellos hier und da stattfinden. Also ich möchte das jetzt nicht in Gänze in Abrede stellen, aber es ist mir auch zu pauschal zu sagen, da bereichert sich jetzt zwingend jemand. Und Energiepreise sind übrigens gerade beim Strom, sind wir jetzt ungefähr beim Niveau von 2017, 2018.
Ja, aber dann gibt die Frage ja noch mehr Sinn. Also warum bleiben die Preise ähnlich, obwohl die Strompreise, also die Energiepreise eigentlich wieder runtergehen?
Ja, also natürlich, das dauert, bis das wieder in den Verträgen ankommt. Man soll auch natürlich schauen, ob man nicht einen Anbieter wechselt, wenn der eigene Anbieter gerade einen zu hohen Preis aufruft im Vertrag. Ja, also das bleibt dann schon in der Verantwortung jedes Einzelnen und jeder einzelnen Familie, dass man sich natürlich informiert, Preisvergleiche anstellt und schaut, kann ich vielleicht hier und da was optimieren. Also ja, die Verantwortung kann jetzt die Politik den Menschen nicht.
Oh, endlich habe habe ich nur nachträglich eins, aber Sie sind noch ganz gut dabei.
Ja, also die Verantwortung bleibt bei den Individuen und die Unternehmen, die Dinge zu überteuerten Preisen anbieten, müssen von der Logik her ja auch vom Markt bestraft werden, indem die Leistungen dann nicht mehr nachgefragt werden. Ja, und wenn die Marktmacht zu hoch ist, dann sind unsere Monopolkommissionen dann gefragt.
Okay. Lobby-Control stärken, Abgeordneten-Watch stärken, mehr Transparenz. Okay, letzte Frage zu Ihnen, bevor ich zu Frau Meicher komme, die ist gleich fast schon eingeschlafen mit meinen langweiligen Fragen hier. Sie sind Quereinsteiger und haben gesagt, es ist auch gut, es sollte mehr Quereinsteiger geben. Ich habe mal ein Interview gemacht mit Hans-Christian Ströbel und habe ihn dazu gefragt, ob das gut ist, wie der Bundestag zusammengesetzt ist. Gott hab ihn selig. Er hat gesagt, es ist gut. dass es dort viele Anwälte gibt, dort viele Leute einer bestimmten Berufsgruppe. Es sollte nicht zwingend repräsentativ sein, weil für die Aufgaben, die der Bundestag hat, sind diese Leute eventuell besser geeignet als andere. Ich halte es jetzt mal ganz allgemein. Wieso sollte es mehr Quereinsteiger in der Politik geben, aus Ihrer Meinung? Und ist die, können Sie auch was zu sagen, die Zusammensetzung des Bundestages, so wie sie ist, momentan gut? Zufriedenstellend, was Berufsgruppen angeht?
Also ich finde es nicht ganz zufriedenstellend. Ich finde es schon problematisch, dass allein so ein Gesetzestext, also die Länge der Gesetzestexte, die Formulierungen, die dort verwendet werden, natürlich soll das jetzt nicht auf dem Grundschulniveau sein, völlig klar. Also wir haben ja auch im Journalismus gewisse Ansprüche, dass nicht ein Grundschulkind vielleicht einen Beitrag von der Süddeutschen Zeitung lesen kann oder einen Kommentar und sofort alles versteht. Völlig klar, es braucht einen gewissen Anspruch, auch bei Gesetzestexten. Aber ich denke schon, dass wir das vereinfachen können. Ja, sehe ich ja auch bei unseren Papieren und Programmen, die wir als Partei verfassen, dass die oft viel zu verkopft sind. Und das endet dann auch bei entsprechenden Gesetzestexten, die dann am Ende vielleicht im Original fast niemand liest und wenn, dann nur ausgebildete Juristinnen und Juristen verstehen. Ja, das ist, finde ich, schon schwierig. Und was aber wichtiger ist, neben dem Bundestag, also der Bundestag ist ja, also da ist die Vielfalt der Meinungen und der Erfahrungen und der Perspektiven auch sehr wichtig, aber wir brauchen auch mehr Quereinsteigerinnen, Quereinsteiger auch in den Verwaltungen. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir dort mehr Durchmischung haben, dass wir keine reinen Verwaltungskarrieren haben von 40 Jahren und jemand soll Wirtschaftsförderung machen, der noch nie ein Unternehmen von innen gesehen hat. Das finde ich dann noch bedenklicher, weil dann spricht man überhaupt nicht die gleiche Sprache und ist auch nicht in der Lage, bestimmte Prozesse zu hinterfragen und umzustrukturieren und nochmal sich die Sinnfrage zu stellen, also okay, warum machen wir das jetzt eigentlich so? Können wir das nicht ändern? Und so kann man ja auch wieder Reformen initiieren aus der Verwaltung heraus, wenn man feststellt, dass bestimmte Regelungen nicht mehr praktikabel sind. Also ich bin schon dafür, dass wir mehr, insbesondere aus dem Handwerk beispielsweise, mehr Personen versuchen auch in politische Entscheidungsgremien zu bekommen, ob das jetzt der Bundestag ist oder was anderes, sei dahingestellt, aber das wäre jetzt so ein Bereich oder insgesamt Nicht-Akademikerinnen, Nicht-Akademiker. Ja, also auch vielleicht jemand, der eben einen körperlich anstrengenden Beruf ausübt. Ja, ist schwierig, ja, aber so in meiner Idealvorstellung wäre da schon etwas mehr Durchmischung nach Berufsgruppen auch sinnvoll und auch natürlich mehr Erfahrungen aus der freien Wirtschaft und Menschen, die sich da schon bewiesen haben. Na, da ist es oft auch eine Geldfrage, weil wiederum die Verdienstmöglichkeiten in der freien Wirtschaft in den größeren Konzernen deutlich höher sind als jetzt im Bundestag. Ja, muss man auch sehen.
Zwei kurze Fragen zum Abschluss, bevor ich wieder zum Landtag komme. Agrophotovoltaik fördern, ja oder nein?
Ja.
Energiegenossenschaften fördern auch?
Ja.
Beteiligung? Mhm. Tempolimit 120?
120 oder 130. Also ich würde jetzt erstmal tatsächlich, wie das der Parteitag beschlossen hat, mich auf 130 konzentrieren, weil das schon weitgehend konsensfähig ist in der Gesellschaft. Und ja, spätestens wenn wir 2045 haben und alle nur noch mit E-Autos unterwegs sind, dann regelt sich das auch von ganz allein, weil das einfach der Unterschied ist. Spürbar im Geldbeutel.
Brauchen wir weniger Autos auch oder nur E-Autos?
Wir brauchen auch weniger Autos, sehen wir in Leipzig.
Sie haben eine Rede gehalten bei den Landtagswahlen. Da haben Sie gesagt, unsere Ukraine-Unterstützung ist so wichtig, die müssen wir unbedingt beibehalten, auch also die Position der Grünen, dass wir die Ukraine unterstützen, auch wenn es nicht vielleicht populär ist im Osten, auch wenn wir damit aus dem Landtag fliegen. Wir wollen da unsere Position nicht ändern. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Deswegen versuche ich jetzt mal den Bogen zu schlagen zum Landtag. Denn da sind Sie, Frau Meicher, und Sie sind ja schon zweimal gewählt worden in den Landtag. 2019.
Dreimal.
Dreimal schon.
Ja, ich bin seit 2014.
Stimmt.
Aber ich bin erst das zweite Mal direkt gewählt worden.
Das erste Mal war...
Also ich bin 2014 noch nicht direkt gewählt worden, da bin ich über die Landesliste, also über die Zweitstimme sozusagen gewählt. Und 2019 konnten wir dann das erste Mal Direktmandat gewinnen.
Ja, 26% lese ich und 2024 29%. Sie scheinen beliebt zu sein.
Zumindest hat man die Möglichkeit, mit einem langjährigen Arbeit natürlich auch präsent zu sein im Wahlkreis, also an den Menschen dran. Also das ist mein Umfeld hier, ich lebe hier, ich komme von hier. Und da gab es natürlich viele Möglichkeiten in den letzten Jahren auch einiges hier zu bewegen. Und ich glaube, das war schon auch ein Grund, warum so viele Menschen trotz dieser schwierigen Lage und den harten Auseinandersetzungen, war ja nicht so, dass wir jetzt 2024 im Trend ganz oben waren. Anders als 2019, wo schon es schon mit damals Annalena Baerbock und Robert Habeck, also unseren Parteivorsitzenden, ein ganz anderes Interesse und auch Zustimmung zu unserer Partei gab. Also da waren wir ein Stück weit im Aufwind. Das war 24 jetzt erstmal nicht so zur Landtagswahl. Und trotzdem haben viele Menschen hier, gerade im Leipziger Westen, eben auch gesagt, wir wollen in einem Umfeld weiterleben, wo wir wissen, es gibt eine politische Kraft, die sich hier auch dafür einsetzt, dass es ein weltoffenes Leipzig gibt, dass die Themen Fahrrad, Mieten, dass das alles eine Rolle spielt, also dass man das sieht, Vielfalt in der Kultur, also das, was man auch an ganz konkret ich bewegen konnte in der, für die Kultur hier, gerade auch im Leipziger Westen, in Leipzig insgesamt, das hat eben natürlich eine Wirkung, also es nehmen Menschen ja auch wahr.
Sie sind verantwortlich für Hochschulpolitik, Wissenschaftspolitik, Kulturpolitik und Medienpolitik. Jetzt gibt es eine Minderheitsregierung in Sachsen mit der SPD und der CDU und sie haben 7 Sitze im Landtag. Was kann man mit 7 Sitzen im Landtag machen?
Naja, was wir machen können, ist natürlich das, was wir in den letzten Jahren vorangebracht haben, zu verteidigen, weiterhin zu thematisieren. Was wir ganz konkret machen konnten, ist sehr deutlich, dass eine vorläufige Haushaltsführung, das wird jetzt ein bisschen technisch, also das, was passiert, wenn man noch keinen Haushalt hat, zu massiven Einschnitten führt. Und was passiert ist, ist, dass zumindest die Pläne des Finanzministers nur 15% der Finanzierung von 2024 bis zu einem beschlossenen Haushalt in Projekte, Kulturprojekte und so weiter zu geben, jetzt bei 30% liegt. Ja, das kam auch durch einen Einsatz von uns und das kam auch dadurch, dass wir da nicht mitgemacht haben, auch noch am alten Kabinettstisch sozusagen, aber das reicht nicht. Also dafür muss man sich weiter einsetzen und dieses Sprachrohr weiterhin zu sein, das kann man natürlich schon. Und die Frage, wie ein Haushalt entstehen soll und wer damit beteiligt ist, das ist ja eine Frage, die sich die Minderheitenkoalition auch stellen muss. Also möchte sie einen verlässlichen Partner, der wir waren in den letzten Jahren, dafür nutzen, das Land weiter voranzubringen und da auch miteinander sozusagen einen Haushalt aufzustellen?
Jetzt gibt es einen Konsultationsmechanismus im Landtag. Das heißt, sie werden eingeladen von der CDU, SPD, können Sie gleich nochmal sagen. Die Linken bringen sich da relativ konstruktiv ein, die Grünen haben Probleme mit diesem Mechanismus. Stimmt das?
Nee, das stimmt nicht. Das finde ich auch ganz spannend.
Wenn ja, warum?
Das ist natürlich eine interessante Frage. Also was man wahrnehmen kann, ist, die Linke kann es kaum erwarten, sozusagen mitzumachen. Und wir haben tatsächlich…
genau, das war die Aussage, dass die Linken sehr viel mitmachen und die Grünen…
Nee, ja. Sagen wir mal so, im Moment kann man gar nichts mitmachen, weil der Konsultationsmechanismus, den gibt es ja noch nicht. Mhm. Was es gibt, ist seit letzter Woche einen Vorschlag der Minderheitenkoalition, wie man damit umgehen kann und die Einladung an die Fraktionen im Landtag, sich einzubringen mit Änderungspositionen für erstmal diesen Mechanismus. Meine Fraktion hat es sehr ernst genommen. Natürlich haben wir Änderungen vorgeschlagen. Natürlich haben wir im Blick, wie kommen wir zu guten Ergebnissen für das Land. Was die Linke gemacht hat, weiß ich im Moment nicht. Ich nehme an, sie wird sich da auch beteiligen, das voranzubringen. Aber es gibt faktisch den Konsultationsmechanismus noch nicht. Okay.
Was ist daran gut oder was ist daran auch zu kritisieren, vielleicht an dieser Idee?
Naja, die Frage wird sein, wie wird es tatsächlich gestaltet? Im Moment ist es noch unklar. Und der Wunsch oder die Bedingung ist ganz klar. Also es darf keine Beteiligung von Rechtsextremisten geben. Mhm. Und das ist eine Frage, die ist jetzt für mich noch nicht ganz klar, wie das passieren soll. Für mich ist auch klar, wir müssen natürlich in dieser schwierigen Situation, die jetzt ist, auch fragen, wie kann das Parlament trotzdem gestärkt sein? Also es kann nicht sein, dass eine Minderheitenkoalition im Prinzip dann sagt, entweder ihr stimmt das jetzt zu oder es wird halt nicht gemacht. Also die Frage ist, wie wird wirklich dafür gesorgt, dass die besten Ideen in dieser Situation, in die wir jetzt sind, dann auch tatsächlich eine Chance haben, übernommen zu werden? Und da sehe ich jetzt bisher noch nicht wirklich genau durch, ob das das Ziel ist. Also im Moment sehe ich eben eine CDU, einen Ministerpräsident, der auch in jedes Mikro sagt, es ist egal, wer zu einem guten Vorschlag zustimmt. Es kommt auf den Vorschlag drauf an. Und für uns macht es einen Unterschied, ob Rechtsextremisten einen Vorschlag, den jemand einbringt, zur Mehrheit verhelfen. Das darf nicht sein. Und deswegen ist das alles noch sehr unklar.
Hochschulpolitik, Wissenschaftspolitik, Kulturpolitik, Medienpolitik, was ist Ihr Lieblingsbereich von diesen Vieren?
Alle verbindet etwas. Und das ist das, warum ich auch so brenne für die Themen, die ja erstmal gar nicht so oft so ganz im Fokus sind in den großen Themen. Ne? Wir reden über Innenpolitik und Energie und Wirtschaft und Landwirtschaft.
Das stimmt, ja.
Die Themen sind manchmal so ein Stück unterm Radar, aber sie sind, wie ich finde, alle verbinden eins, nämlich sie sind alle laut unserem Grundgesetz geschützt in ihrer Freiheit. Und sie sind alle zurzeit massiven Angriffen, im Übrigen ja nicht nur in Deutschland, das ist generell zu sehen, von Rechtspopulisten, von Rechtsextremen ausgesetzt. Und deswegen diese Klammer, die da drum steht, nämlich die Wissenschaftsfreiheit, die Kunstfreiheit und die Medienfreiheit, Pressefreiheit zu schützen, weil das die Grundprinzipien unserer Demokratie sind. Das mache ich in allen drei Feldern sehr gerne und das ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es sehr, sehr unterschiedliche Themen sind. Ganz konkret beschäftigt mich gerade im Moment, weil es sehr, sehr prekär ist, tatsächlich die Kulturpolitik. Auf der einen Seite natürlich, was die Finanzen angeht, weil eben oft in Frage gestellt wird oder nicht gesehen wird, wie wichtig eine freie Szene, eine vielfältige Szene, aber auch Institutionen, also auch Theaterhäuser, auch kommunale Einrichtungen überall sind für die Gesellschaft. Und weil wir auf der anderen Seite nicht nur die finanzielle Frage haben, sondern auch die massiven Angriffe von rechts auf Kunst und Kultur. Besonders, wenn man mal vor die Toren Leipzigs geht, aber nicht nur. Also wir haben auch hier im Stadtrat Diskussionen gehabt, auch aus der demokratischen Mitte heraus, wo dann eben in Frage gestellt wird, ob im Theaterhaus, im Theater der jungen Welt ein Programm laufen darf, was sich mit Themen auseinandersetzt, die Jugend bewegt, nämlich Fragen von Identität, Fragen von Geschlecht, Fragen von Sprache, wie gehe ich damit um? Und diese Eingriffe, die kommen immer so harmlos daher, aber die sind so existenziell auf die generelle Frage, wie Kunst frei sein kann. Und das ist was mich gerade sehr, sehr beschäftigt.
Sind Sie auch noch manchmal im Stadtrat dann durch Ihre Landtagsfunktion? Oder?
Nee,
weil Sie gerade gesagt haben, im Stadtrat haben wir darüber diskutiert.
Ach so, der Stadtrat hat diskutiert. Ich verfolge natürlich sehr intensiv die kulturpolitischen Debatten insbesondere. Und wir sind auch tatsächlich ebenenübergreifend im Gespräch. Also ich bin sowohl mit Paula Pichotta unterwegs in Leipzig, weil sie natürlich im Haushaltsausschuss sitzt und es ganz wichtig ist, dass man da gemeinsam besucht und vor Ort präsent ist oder auch mit unseren Stadträtinnen, die sich zum Thema befassen. Also wir laden die Kulturinstitutionen, Verbände aus Leipzig ein und sprechen ganz konkret, was braucht es kommunal, was braucht es auf Landesebene. Und da bleiben mir solche Aussagen natürlich nicht verwehrt, erst recht, wenn sie in Leipzig stattfinden, wo wir immer so sagen, oder auch das Gefühl haben, wir sind eine offene Stadt, wir sind progressiv, wir sind attraktiv für viele, die auch aus dem Land, aus dem ländlichen Raum einen Zufluchtsort, sage ich mal, suchen, wo sie einfach sein können, wie sie wollen. Und trotzdem führen wir ja jetzt auch nach dieser Kommunalwahl auch im Stadtrat hier, also wir als Stadtgesellschaft, sage ich jetzt mal, also ich nicht persönlich, diese Debatten.
Dann bleiben wir mal kurz bei der Kulturpolitik. Was sind das? Sie haben jetzt zwei Hauptpunkte genannt: mangelnde Finanzierung, beziehungsweise es ist nicht klar, wie viel vielleicht Fördergelder auch bestimmte Projekte oder Institutionen, kulturelle Institutionen bekommen. Und die Angriffe von rechts, was ist denn dringender gerade?
Das kann man nicht ranken. Das eine geht nicht ohne das andere. Und politisch befassen wir uns mit beiden. Also wir werden im nächsten Plenum dazu sprechen, einen Antrag auch stellen zum Thema, wie können Kunstfreiheit geschützt werden. Aber ganz ehrlich, die Finanzierungsfragen gerade in den Kommunalparlamenten, die sind eben oft davon abhängig oder werden davon vom Inhalt abhängig gemacht. Und das ist so ein fundamentaler Gegensatz zu unserem Grundgesetz, wo steht, dass die Kunstfreiheit nicht staatlich eingeschränkt werden kann. Und wir geben kein Geld mehr, wenn das oder jenes Programm läuft, ist eine massive Gefahr für unsere Demokratie und für die Kunst und für die Künstlerinnen und für die gesamte Gesellschaft. Und deswegen hängen die Finanzfragen eben oft inzwischen mit diesen tatsächlichen Angriffen auch zusammen.
Wie hat sich denn der Ton verändert? Sie sind 10 Jahre im Landtag, was Kulturpolitik betrifft. Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, es geht darum, welche Stücke vielleicht gespielt werden dürfen. Wie wird denn über Kultur debattiert und wie hat sich der Ton verändert?
Ja, der Ton hat sich in der Tat verändert und immer weiter verschärft. Vor allen Dingen, weil tatsächlich der massive Druck so zugenommen hat. Also weil inzwischen ganz offen angesprochen werden oder abgefragt werden Kunstvereine, Kulturvereine, die sich für Demokratie einsetzen, die sich für die ein Stück machen oder einen Verein sind. Da werden sozusagen parlamentarische Anfragen durch die AfD gestellt und ganz konkret abgefragt, wer wie viel hat. Ist das noch gemeinnützig? Also es ist quasi wie eine Überwachung mit dem eigentlich parlamentarischen Instrument von Anfragen, die ja dafür da sind, die Staatsregierung zu kontrollieren und auch Sachen sichtbar zu machen. Aber da werden Träger, Einrichtungen, Projekte, Kollektive sozusagen in eine Überwachung gebracht. Und dieser Ton verschärft sich schon, weil die namentlich genannt werden, weil die das im Prinzip in den Fokus geraten. Und das hat sich entwickelt, das gab es so nicht. Also das sind insgesamt diese gesamte Verrohung auch in den Änderungsanträgen. Also da wird gar nichts mehr vertuscht, sondern das kommt einfach auf den Tisch. Die und die kriegen sollen nichts mehr kriegen oder im Wissenschaftsbereich ebenso. Also da gibt es Änderungsanträge der AfD, die dann sagen, das Hannah-Arendt-Institut darf keine staatliche Förderung mehr bekommen, weil sie sich mit Totalitarismusforschung auseinandersetzt und dabei die AfD vorkommt. Also das sind sozusagen, und da wird auch nicht mehr Halt gemacht vor großen Einrichtungen. Ja, also es gab, dass es Initiativen gibt, soziokulturelle Zentrum, Treibhausdöbeln und so weiter, die schon jahrelang von rechts bedroht sind oder angegriffen werden, auch von der NPD damals. Das war schon immer schlimm und das war immer das, was die, also das hat die AfD von Anfang an auch so dann weitergemacht. Aber inzwischen geht es auch um die SKD, also die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Es geht um Opernhäuser und Theaterhäuser, wo im Prinzip, also kein Kulturbereich kann sich mehr sicher sein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass so eine Solidarität auch zwischen den gesamten Kulturbereichen da ist.
Jetzt haben wir sprechen gleich mal über das Kulturraumgesetz, aber Sie haben einen Post gemacht, da haben Sie gesagt, ich kann nicht verstehen, dass nicht Geld für Kultur da ist oder weniger Geld für Kultur da oder nur 30% des Staatshaushalts war es damals. Aber das ist sehr leicht verständlich. Also Kultur wirft kein Geld ab, Kultur ist nicht profitabel. Das verstehen Sie auch. Wieso schreiben Sie so einen Satz sein? Ich kann das nicht verstehen. Also natürlich ist anders gemeint, das verstehe ich schon. Aber natürlich verstehen Sie das, warum für Kultur kein Geld da ist. Unterstelle ich Ihnen.
Nee, ich kann das nicht verstehen, weil für andere Bereiche ist ja auch das Geld da. Also auch, also dann würde ich jetzt mal provokativ zum Beispiel die Frage stellen, sind Lehrer profitabel oder sind Pflegekräfte profitabel? Die kriegen auch alle viel zu wenig, also gerade im sozialen Bereich. Aber das ist ja nicht das Maß der Dinge, sondern die Frage ist, was wollen wir als Gesellschaft haben? Was brauchen wir als Gesellschaft? Und wenn überall Einrichtungen schließen, weil es, und da reden wir nicht über riesige Summen, sondern da hängt manchmal dran an Kulturprojekten, dass eben eine 20.000 Euro Finanzierung nicht mehr da ist oder dass die Menschen entlassen werden müssen, die das Programm machen oder dass nichts mehr bezahlt werden kann vor Ort. Da gehen Orte verloren, wo Menschen noch zusammenkommen in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist mir das unverständlich, dass man dieses Risiko eingeht, weil es nicht sein muss. Man muss nicht 30% in eine Haushaltsvorlage machen für 6 Monate. Man kann auch sagen, man finanziert das weiter, was wir im letzten Jahr im Ansatz hatten, bis ein Haushalt da ist, in einer höheren Abschlagssumme. Also die Frage ist, will man erreichen, dass man auf Kosten der Kultur, auf Kosten von Clubs, auf Kosten von Orten, wo Jugend zusammenkommt, mit einer kurzfristigen Einsparungsmaßnahme, dass dann eben Verwerfungen in unserer Gesellschaft sind, die man nicht wieder aufholen kann. Und deswegen verstehe ich das nicht.
Ja, also ich würde es vielleicht nochmal, jetzt habe ich es nur auf Geld gesagt, aber vielleicht muss man sagen, Kultur hat weniger Lobby. Oder zu wenig Lobby, BMW hat eine Lobby. Pflegekräfte haben auch keine finanzstarke Lobby, deswegen sind vielleicht auch schlechter bezahlt. Brauchen wir mehr Lobby? Ja, natürlich. Für Kultur oder, ich meine, in Leipzig ist es natürlich, gibt es eine sehr vielfältige Szene. Natürlich gibt es auch größere Clubs, die schließen. Gerade durch Corona hat man ja auch gemerkt, was wird erhalten, was wird gefördert, was wird nicht gefördert. Da hat auch die freie Szene oder kleinere Clubs und sind auch oft hinten rübergefallen oder haben weniger Förderung bekommen. Die Frage, brauchen wir mehr Lobby? Also vor allem auch auf dem Land oder was passiert da gerade? Ist da eine wachsende Lobby zu spinnen? Eigentlich wahrscheinlich gerade nicht, ne, mit der politischen Situation.
Na, ich sehe das ein Stück anders. Also ich sehe schon, dass die Kulturszene untereinander, also die auch aktiv sind, deutlicher und klarer und auch selbstbewusster, so nenne ich das mal, ihre Interessen anbringen. Das war nicht immer so, aber das ist auch mit der Corona-Pandemie gewachsen und es ist auch danach nicht verstummt und das ist richtig so und das ist wichtig. Wir haben eben über Lobbyarbeit gesprochen. Ich finde dieser Lobbybegriff auch nicht immer nur negativ, weil das sind Interessensvertretungen, die wichtig sind. Also nicht nur im Kulturbereich, auch in anderen Bereichen und es ist auch legitim. Aber es ist natürlich klar wichtig, dass es transparent ist und welcher Einfluss hat dann wer zu zeigen, was passiert ist. Es gibt Petitionen, es gibt die sich dafür einsetzen. In Dresden zum Beispiel gibt es gerade eine große Petition, weil massive Kürzungen ins Haus stehen für die Dresdner Kulturszene. Das ist in Leipzig im Moment alles noch ein Stück anders, zum Glück. Es ist auch immer so, dass wir hier als Stadt und als Stadtgesellschaft einen hohen Wert darin gesehen haben, dass es vielfältige Kultur gibt. Aber nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, solche Posts oder solche Aussagen, ja, das ist ja auch eine Lobbyarbeit als Kulturpolitikerin. Und da muss man natürlich auch insgesamt in den Landtag, in den Haushaltsgesetzgeber massiv für wirken, laut sein, deutlich machen, weil ist natürlich dann, was die Finanzen angeht, nicht nur eine kulturpolitische Frage ist, sondern dann eben auch oft eine finanzpolitische. Und da ist mir in meiner Arbeit einfach wichtig, da reicht halt so eine technische Vorlage aus dem Finanzministerium nicht aus, sondern man muss schon deutlich machen, was hängt da dran, wenn diese Orte weg sind.
Das Kulturraumgesetz, was nervt Sie am meisten daran, so wie es gerade ist und was würden Sie sich wünschen, was muss sich verändern?
Also ich glaube, das kriege ich jetzt nicht in aller Kürze hin. Das Kulturraumgesetz. Das Kulturraumgesetz ist tatsächlich was Einzigartiges, was es seit den 90er Jahren auch so wie es ist nur in Sachsen gibt, nämlich erstens ein Gesetz. Kultur ist hier keine freiwillige Aufgabe. Kultur ist eine Pflichtaufgabe in Sachsen. Es ist im Gesetz, im Kulturraumgesetz festgelegt und es ist auch in unserer Verfassung geschrieben. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Und das Kulturraumgesetz sagt sozusagen gesetzlich erstens, wie in den Regionen selbst, in den Kulturräumen, die es gibt, Förderentscheid für Kunst und Kultur gemacht werden und es klar dieses Bekenntnis der Landesebene gibt, die Landeszuweisung zu geben und dann regional zu schauen, was ist regional bedeutsam, also quasi in den Kulturräumen aus der kommunalen Ebene rausgehoben für die Region. Und dort gibt es Fachbeiräte, dort gibt es Förderentscheid und es ist nicht so, dass wir im Doppelhaushalt jedes Mal entscheiden, was gibt es für die Einrichtung und was die, sondern das machen die Kulturräume in Beteiligung der Kommunen, die den Sitz haben dort, also wo die Kultureinrichtung ist oder das Projekt und eben die Kulturräume, die sich da als konstituiert haben und da entscheiden. Und jetzt geht es aber darum, wie entwickeln wir das weiter? Das ist gegründet worden, um die Vielfalt der Kultur, gerade auch die Besonderheit in Sachsen, aus DDR-Zeiten sozusagen mit vielen Theatern, mit vielen Kulturhäusern, mit Kulturorten zu erhalten und gleichzeitig eben die lokale oder regionale Verankerung und Bedeutung. Also sich klar zu werden, was wollen wir hier vor Ort, wofür wollen wir uns einsetzen, wofür geben wir das Geld und dann zu treffen. Und das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Instrument. Das Problem ist, es ist mit den Bedarfen, die da sind, nicht mitgewachsen. Also sprich, wir haben keine Dynamisierung. Wir reden im Kulturbereich immer wieder über, wie viel Budget soll es geben. In anderen Bereichen werden die Tarifsteigerungen und Anpassungen automatisch gemacht. Es gibt es nicht, die Dynamisierung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben die Situation, dass wir eine wirklich im Vergleich zu anderen Ländern großartige Theaterlandschaft haben, aber natürlich große Häuser auch viel Geld kosten. Und die Frage, wie kann Soziokultur, wie kann Literatur, die ganzen anderen Sparten eben auch mit in ihrer Vielfalt erhalten sind, das muss in dem Kulturraumgesetz oder in der Evaluation, also in der Überarbeitung, die jetzt stattfindet, alles mit berücksichtigt werden und besprochen werden. Und genau, in diesem Prozess sind wir gerade und da werbe ich sehr dafür, dass das eben nicht nur in einer vom Ministerium besetzten Arbeitsgruppe intern passiert, sondern dass da eben auch extern berücksichtigt wird, was brauchen wir eigentlich, wenn wir mal in Zukunft gucken. Ne? Stichwort neue Kooperationen, die Fragen von Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Publikumsgewinnung, neue Zielgruppen, neue Kulturorte, Orte, wo kulturelle Bildung, Demokratiebildung, Kunst stattfinden kann. Also da gibt's ganz viel zu diskutieren. Das passiert aber leider nicht so im Moment in dieser Form, wie wir uns das wünschen.
Und die Hoffnungen sind berechtigt, beziehungsweise gibt's Erfolgsaussichten? Wie schätzen die ein?
Naja, wir haben eine große Herausforderung, dass das, wofür wir politisch lange kämpfen, wo der Kultursenat, also ein Gremium, wo verschiedene Persönlichkeiten Empfehlungen an die Kulturpolitik geben, schon lange die Frage Dynamisierung eben sagen, mit einer Verlässlichkeit, einer Planbarkeit, dass wir natürlich jetzt gerade in einer Situation sind, wo die Haushalte in der Tat unter Druck sind. Das ist ja jetzt tatsächlich so. Und da sind Fragen von Weiterentwicklung, von Dynamisierung, Planungssicherheit und so weiter eine sehr große Hürde, sage ich mal, oder eine Schwierigkeit, erst recht, wenn wir eben nicht wissen, wann wird eigentlich der Haushalt beschlossen. Und das bleibt eine große Aufgabe, aber ich hoffe schon, dass wir da die ganzen Themen weiter diskutieren werden.
Ganz kurz nur zur Hochschul- und Wissenschaftspolitik. Ich weiß, dass das ein viel größeres Feld ist und dass Sie auch gerade schon gesagt haben, Wissenschaftsfreiheit ist uns ganz wichtig. Sollte für Militär geforscht werden an deutschen Hochschulen?
Das ist eine Frage, die haben wir auf Antrag der Linken kürzlich im Landtag auch besprochen. Ich möchte sagen, es soll Hochschulen möglich sein zu forschen, aber ich möchte nicht, dass staatlich es verordnet wird, so wie in Bayern das jetzt passiert ist. Und ich möchte aber auch nicht, dass es staatlich verboten wird. Wir Grünen haben uns immer dafür eingesetzt, dass Hochschulen sich eine Zivilklausel geben können. Und zwar eine moderne Zivilklausel, die ganz andere Themen noch mit befasst, ne? Also auch ökologische Fragen und alles. Aber wir haben den Antrag der Linken abgelehnt im Herbst, weil dort ist sozusagen als Maßnahme dafür, dass die Welt friedlicher wird, gesagt wird, es darf an sächsischen Hochschulen nicht geforscht werden. Und die ganzen komplexen Fragen, die noch dahinter stehen, was ist eigentlich womit kann man militärisch dann arbeiten? Die ist in dieser Trennung nicht mehr da. Also Innovationen in der Materialforschung, in der Logistik, in Satellitenforschung und alles Mögliche. Es sind alles Grundlagenforschung, die unsere Hochschulen machen. Und natürlich können die militärisch verwendet werden. Und ja, ich muss sagen, und natürlich müssen wir uns auch fragen, in Zeiten, in denen wir sind, ob es nicht auch notwendig ist, teilweise Forschung zu machen, die unabhängig davon macht, was in China erforscht wird oder in Russland. Also insofern, Ich bin sehr dafür, dass Hochschulen sich Zivilklauseln geben können. Ich bin sehr dafür, dass wir da ganz klar Wissenschaftsfreiheit hochhalten und sagen, wir geben staatlich den Hochschulen nichts vor. Und im Übrigen, es war ja ein Stück weit eine Scheindebatte, weil wir haben in Sachsen Hochschulen, zum Beispiel die TU Chemnitz, die sich diese Klausel gegeben hat, selber gegeben hat. Es gibt deutschlandweit Hochschulen, die das so machen. Es gibt aber auch Hochschulen und auch Länder, die von dieser Regelung wieder Abstand nehmen, weil eben Zeiten sich auch entwickeln. Und insofern, das wäre für mich ein ganz klares Plädoyer, Wissenschaftsfreiheit hochzuhalten und nicht einzuschränken, wie die Linken das da gewollt haben.
Es gibt ja auch Berufsberatung in Schulen. Da kommen vielleicht Feuerwehrmann in die Schule oder in Gesamtschulen, Bundeswehrsoldaten auch. Ist das okay?
Das ist auch ein großes Thema, was wir gehabt haben. Es gibt in Sachsen eine Kooperation zwischen dem Kultusministerium und der Bundeswehr. Auch das war eine Debatte, die kürzlich im Landtag war. Ich bin da sehr, sehr dafür, dass die Prinzipien, die wir an Schulen haben, hochgehalten werden. Also heißt kein Überwältigungsgebot, also das Überwältigungsgebot einhalten. Also es darf nicht einseitig sozusagen Schüler zu irgendwas gedrängt werden. Es darf keine Werbeveranstaltung für Militär und Militärdienst sein. Ich selbst bin da wirklich abwägend, ob wir auch da ein generelles Verbot haben sollten oder ob man sagt, es muss möglich sein, dass unterschiedliche Perspektiven eine Rolle spielen. Und ich selbst bin immer Verfechterin davon gewesen, dass die Schulen offener werden in Sachsen. Wir hatten jahrelang in der Vergangenheit und haben das auch immer noch teilweise einen sehr hohen Abstand von Seiten des Kultusministeriums gehabt, also auch schon vor 10 Jahren und noch vorher, dass irgendwie politische Bildung da drin stattfinden sollte. Also Schulen hatte man manchmal das Gefühl, in Sachsen sollen so ein bisschen ein ganz apolitischer Raum sein, was es natürlich nicht ist, weil Kinder leben in unserer Gesellschaft und kriegen Sachen mit. Insofern bin ich sehr dafür, dass es offene Diskussionen geben muss, auch mit externen Partnern in Schulen. Ich wünsche mir da eher, dass von verschiedenen Seiten, also auch NGOs und so weiter, eine Möglichkeit haben, Schulen zu erreichen.
Meine Frage, Nachfrage wäre jetzt noch zu der Werbung. Also wie trennt man das? Also wenn ich jetzt jemanden von der Kita einlade, die würden wahrscheinlich auch Werbung machen bei jungen Leuten, dass sie Erzieher werden. Also wenn ich Menschen aus Unternehmen einlade, die ihren Beruf vorstellen oder vorstellen, was sie machen, kann man das so strikt trennen von Werbung? Also ich stelle mir jetzt die Bundeswehr vor, also ich will jetzt keine Klischees verbreiten, weil sie sagen ja, sie sind für Vielfalt, also dass sich verschiedenste Berufsgruppen da präsentieren dürfen, aber das ist ja immer Werbung auch ein wenig, oder wie kann man das trennen?
Naja, zu bestimmten Themen authentisch von jemand zu hören, eine Einschätzung zu haben und natürlich dann darauf auch zu vertrauen, dass es natürlich auch eine Einordnung gibt, finde ich per se schon richtig. Also was nicht sein sollte, also was ich mit Werbung meinte, ist, dass dann ein Praktikumsvertrag mitgebracht wird, das darf in Schulen nicht stattfinden und man kann auch drüber reden, ob es möglich sein muss, dass wo Eltern nicht wollen, dass es eine Begegnung gibt, dass man dann nicht verpflichtet ist. Also man kann da über alles reden. Womit ich mich schwer tue, ist generelle Verbote von gesellschaftlichen Akteuren und Gruppen in unseren Schulen. Also es braucht eine gute Begleitung, ohne Frage. Es braucht Lehrerinnen und Lehrer, die da auch fähig sind, mit Themen umzugehen, auch mit Fragen, die in der Vor- und Nachbereitung und so weiter. Aber ich werbe natürlich auch dafür, dass es möglich sein muss, dass man zum Beispiel eine Runde von demokratischen Parteien, verschiedenes Spektrum, an eine Schule einlädt. Da würde man jetzt auch sagen, das wäre dann ja Werbung, wenn ich in Schulgruppen bin. Aber Kinder und Jugendliche müssen doch in ihrer politischen, also oder in ihren Bildung auch mal Begegnungen haben mit verschiedenen Gruppen. Und da würde ich jetzt fragen, warum soll ein Feuerwehrmann kommen und von seinem Beruf erzählen und warum soll jemand, der einen Jugendoffizier, der in Bildung für bestimmte Sachen auch ausgebildet ist, an Schulen zu gehen, das nicht können. Aber klar, mit gewissen Rahmen. Ich bin nicht dafür, also Sie merken das schon, ne? Also ich bin jetzt nicht dafür,
da das ist ja auch ein heikles Thema. Das ist ja auch ein heikles Thema. Ich meine nur, die Frage ist, wo man da den Unterschied macht. Vielleicht ein Bäckermeister, der seinen Betrieb vorstellt, der würde sich auch freuen über Leute oder informiert, wie man eine Ausbildung macht bei ihm. Da geht es ja auch vielleicht um, wo man da die Trennung macht. Aber Sie haben das jetzt, glaube ich, auch relativ ausführlich beantwortet. Es gab jetzt zum Beispiel die Debatte um die Zusammenlegung von Sendern oder Dreisat Phoenix. Ist auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig klar, was daraus wird. Tenor des Beitrags war aber, kleine Sender zu kürzen, bringt eigentlich gar nichts. Wo gibt es Reformbedarf bei den Medien in Sachsen oder in Deutschland?
Genau, also Reformbedarf gibt es an der Stelle, wo wir gucken, was kann öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Medienentwicklung, die wir jetzt haben, machen. Also sprich, welche Rolle spielt ein lineares Fernsehen, welche Rolle spielt diese Kanäle in 20 Jahren oder in 15 Jahren oder vielleicht sogar in 10 Jahren. Und vor diesem Hintergrund, mit dem Prinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also staatsferne Qualitätsjournalismus, der auf Fakten basiert, Standards hat und sozusagen nicht politisch beeinflusst ist, der muss, und das ist die große Entwicklungsaufgabe, dazu kommen, dass es nicht mehr am linearen Fernsehen sich orientiert, sondern es um die Inhalte geht, um die dann auf verschiedenen Kanälen ausgespielt werden. Also die Frage, was wir immer hören, diese ganzen Sparvorgaben, also um es mal so zu sagen, es ist absolut notwendig, dass mit dem Beitragsgeld, was passiert, geschaut wird und kontrolliert wird, dass es effizient ausgegeben wird, dass es Synergien gibt, dass es Weiterentwicklung gibt, die in auch ja bestimmte Synergien zwischen den Sendern schafft. Also dass man fragt, braucht es überall die Redaktion, braucht es überall die eine Redaktion, die sich mit Gesundheit befasst, oder kann man das zusammenlegen? All das ist in dem Reformstaatsvertrag, all das machen die Anstalten ja jetzt auch. Das sind alles Fragen, die muss man machen, damit eben die Gelder dafür da sind, in die zukünftigen sozusagen Ausspielwege zu gehen. Also wer guckt, also es gibt ganze Generationen jetzt schon, die gucken kein lineares Fernsehen mehr, aber die sehen auf Plattformen, auf ihren überall die Beiträge, und wenn das Beiträge des Öffentlich-Rechtlichen sind, muss man darauf oder kann man darauf vertrauen, dass sie eben auch geprüft sind, dass es keine Fake News sind. Und deswegen auch die Frage nochmal, wer finanziert das eigentlich, wenn ich kein Gerät habe? Das ist halt die Denke von gestern. Es geht nicht mehr darum, habe ich ein Gerät, wo ich etwas gucke, sondern nutze ich die Inhalte, auf die ich mich verlassen kann? Und ist das der Beitrag der Meinungsbildung, und brauchen wir das, um auch kuratierte Plattformen sozusagen oder kuratierte Programme zu haben, um zum Beispiel, und das sehe ich beim Öffentlich-Rechtlichen als Reformaufgabe inhaltlicher Art, sozusagen Meinungsbildungen, die in unserer Gesellschaft sind, zu kuratieren und einzuordnen. Also nicht mehr nur die Berichterstattung und sondern die Möglichkeit, das, was in der Gesellschaft ist, einzuordnen, zu diskutieren, eine gemeinwohlorientierte Plattform sozusagen zu bilden, wo Inhalte des Öffentlich-Rechtlichen kommen. Und die sind ja dann solidarisch zu finanzieren durch alle, weil sie auch alle betreffen. Also ich frage immer, es kommt oft an mich auch die Frage, ne, ich habe ja gar kein Fernsehen mehr und ich mache nicht. Und dann sage ich, ja, aber auf dem Handy die Tagesthemen-App, ja, stimmt, aber das ist ja nicht ein Fernsehen. Aber das sind ja genau die Inhalte, die wir als Gesellschaft brauchen. Und darüber hinaus natürlich die Frage von Kultur, von Punkten, die eben nicht im rein privatwirtschaftlichen Rundfunk stattfinden können.
Ja, also mich brauchen Sie mich nicht überzeugen bei dem Thema. Aber die Frage ist halt, ich habe keinen Fernseher. Na klar, ich nutze Inhalte der Mediathek. Ich habe bestimmte Apps auf dem Handy. Aber wenn ich mich jetzt in Jugendliche reinversetze, die vielleicht wirklich das Handy als einziges Medium benutzen, auf TikTok sind, Instagram, und sagen, das ist okay, das reicht mir, und so politisch bin ich eigentlich auch gar nicht. Und so komme ich schon mal in so eine Haltung rein, eigentlich, mir wird was aufgedrückt, was ich eigentlich gar nicht brauche. Ja gut, also Tagesschau-App kann ich vielleicht auch löschen, brauche ich auch nicht. Wenn ich damit den Rundfunkbeitrag nicht bezahlen muss, dann kann ich es auch löschen. Macht Ihnen das Sorgen? Oder, also, dass diese Solidar-Idee, das ist ja eine solidarische Idee. Also, wir haben ja wirklich ein Riesenangebot an vielfältiger Information in Deutschland. Aber dass diese Leute eigentlich auch immer weniger erreicht werden?
Ich glaube, die Frage, wo erreicht man die Menschen mit öffentlich-rechtlichen Inhalten,
ist eine große. Für diese solidarische Idee quasi, ne?
Genau, aber die meisten Menschen nutzen öffentlich-rechtliche Inhalte irgendwie. Also es ist, glaube ich, es ist ein Trugschluss zu denken, ich nutze das nicht und deswegen bezahle ich nicht. Also auch junge Menschen nutzen vielleicht die Funkinhalte, die kommen, wie auch immer. Also das ist ja auch eine Entwicklung und eine Aufgabe, zukünftig eben diesen Grundversorgungsauftrag, also die Menschen in ihrer Vielfalt zu erreichen mit den Themen, die sie haben, auch mit den regionalen Themen, die eben über die Landesanstalten bei der ARD ja auch ausgespielt werden, dass man das natürlich so weiterentwickelt, dass diese Akzeptanz weiter da ist. Aber die Akzeptanz ist eben nicht nur über eine Höhe eines Rundfunkbeitrags, was Menschen wie Söder oder auch Herr Hasselhoff deutlich machen, die quasi jetzt ja diesen Finanzierungsstaatsvertrag blockieren, weil die Klage da ist, aber gleichzeitig eben nicht anerkennen, dass damit das ganze System ausgehebelt wird. Es gibt Verfassungsurteile, die genau sagen, die Rundfunkordnung ist so bestätigt und die Anstalten haben ein staatsfernes Verfahren, wie sie zu ihrer Finanzierung kommen, über die KEF, also die Unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Die hat Vorschläge gemacht und die prüft genau, ob man damit den gesetzlichen Auftrag erfüllen kann und hat einen minimalen Erhöhung im letzten, ich meine, die Kosten überall werden sie mehr, aber beim Öffentlich-Rechtlichen darf es nicht mehr kosten. Und mir macht mehr Sorge dieser Populismus der Ministerpräsidenten, die nun mal im Land dafür, wir müssen im Parlament dann ja den Vertrag ratifizieren, den die Ministerpräsidenten unterschreiben auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Und Sachsen-Anhalt hat es bereits beim letzten Mal gemacht, weil eine Wahl vor der Tür stand. Jetzt machen sie es wieder und es wird zu einem politischen Konfliktfeld, anstelle zu sagen, was die Vorteile und die Notwendigkeit auch für unsere Demokratie und die Gesellschaft sind, einen solchen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu haben.
Wird das Geld effizient ausgegeben momentan?
Das wird nicht überall effizient ausgegeben. Das hat uns beim RBB klar gezeigt. Also das waren natürlich Skandale.
Frau Schlesinger.
Ja, diese Sachen, das sind große Kostenblöcke, die da sind. Aber man muss auch sagen, da muss man eben
also
dann auch
mal unterschiedlich. Also Ruhegehälter von bestimmten.
Ja, das sind zum Beispiel die
Abfindung.
Die Art, wie lange Zeit sozusagen Verträge bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten gemacht wurden. Aber muss man dann auch mal fair sein, wenn wir jetzt hier in Sachsen sind und gucken, was ist beim MDR der Fall und was ist in anderen Anstalten der Fall. Also das sind auch sehr viel regionale Unterschiede, aber natürlich hohe Pensionslasten, hohe Beamtenlasten. Ja, die Frage von Doppelstrukturen, ne, in Redaktionen, aber da würde ich auch sagen, also nur weil man eine Redaktion streicht oder einen linearen Sender oder diese Diskussion jetzt aufführt, heißt das noch nicht, wenn man das Prinzip gute öffentlich-rechtliche Inhalte möchte, dass dann automatisch Geld gespart wird, sondern dann muss man ja trotzdem die Inhalte produzieren, die man dann eben auf anderen Ausspielwegen ja trotzdem hat. Und deswegen auch was die regionale Vielfalt angeht, in der ganzen Bereich Medienpolitik mache ich mir schon Sorgen darüber, was eigentlich an lokaler Berichterstattung, da wo die Menschen sind, und da reden wir jetzt vielleicht nicht über Leipzig, wo es zumindest mal noch ein paar Medien gibt im Land. Und das ist auch eine Frage, wenn man jetzt sagt, man streicht hier die Sender oder legt das alles zusammen, auch beim Öffentlich-Rechtlichen. Es ist wichtig, ob auch aus der Region, ob aus Ostsachsen Beiträge kommen, die vor Ort eine Rolle spielen. Und das muss man auch mitsehen. Das hat einen Wert und das darf dann nicht weggekürzt werden.
Aber warum sind denn dann die Diskussionen, kürzen wir drei satt, wo es philosophische Talkrunden gibt, Phoenix, wirklich, wo Bundestagsdebatten übertragen werden. Worüber führen wir Debatten, wenn also die Aufgaben des Öffentlich-Rechtlichen sind Bildung, Information und Unterhaltung. Und wir reden darüber, wollen wir vielleicht mehr Leute dafür gewinnen, auch dass die das mittragen, diese Solidargemeinschaft für den Rundfunkbeitrag. Und wir reden dann aber gleichzeitig über die Kürzung von solchen Angeboten.
Ja, ganz konkret.
Und auch regionalen Angeboten, ne? Also ich glaube, das gab's ja, also das ist ja auch, dann brauchen wir in WDR Köln, ich weiß nicht, Düsseldorf, Münster und so weiter, dann brauchen wir für jedes eine eigene Regionalzeit, wo sie sagen, das sind doch eigentlich die wichtigen Themen.
Also ich will mal ein Stück sagen, in dem Reformstaatsvertrag, der jetzt auf dem Tisch steht, steht nicht drin, dass Dreisat zum so und so vielen abgestellt wird. Es steht drin, dass man darüber reden muss, ob Inhalte von Dreisat mit Arte zusammen. Da will ich mal sagen, das ist gar nicht so leicht möglich, weil Arte ist auch eine Zweiländeranstalt und da muss man, das kann man gar nicht so einfach machen. Es steht aber auch so nicht drin. Das wurde so natürlich jetzt auch verstanden oder man kann es so verstehen, spart den ein und dann kommt das dazu. Also dann sparen wir das Geld. Und ich warne davor, ja, weil ich glaube, es muss generell gefragt werden, wie können die Inhalte von Arte erhalten sein, weil es eben ein Kulturprogramm ist. Und da hilft nicht die Frage, es wird ein Sender sozusagen abgestellt oder nicht.
Ja.
Ja, also es ist ein Trugschluss. Das ist natürlich die politische Debatte. Also das ist das, was in vielen Ländern getrieben wird von diesem Kampf gegen der Vorstellung, wir streichen ein paar Sachen und dann ist es effizienter, dann brauchen wir weniger Geld. Wir müssen uns darüber klar werden, was wollen wir denn als Gesellschaft für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder für öffentlich-rechtliche Angebote haben. Und dann muss man natürlich gucken, wie kann man das umsetzen. Und das wird nicht, also selbst wenn man das jetzt umsetzt, das wird nicht zu Sparmaßnahmen führen. Das muss man auch den Menschen mal klar sagen.
Ja, worum führen wir denn die Debatte?
Die Debatte wird geführt, weil der Öffentlich-Rechtliche sich weiterentwickeln muss. Schon alleine aus den Fragen von Medienentwicklung.
Ich habe nie eine Debatte darüber gehört in den großen Medienhäusern. Brauchen wir das 27. Schlagerfest der Volksmusik?
Im Öffentlich-Rechtlichen, in den Gremien, in den Rundfunkräten, in den Programmkommissionen. Also der MDR diskutiert ziemlich offen darüber, was diese Nichterhöhung für massive Einsparungen auch im Programm nach sich ziehen.
Wieso ist das nicht in der Öffentlichkeit und wir reden über solche Sender, wo sie sagen, das ist keine, da gibt es keine Sparmaßnahmen. Also gibt's
doch, also keine, dann hole ich es mal zurück. Also natürlich gibt es Sparmaßnahmen, ne? Wenn man sagt, man hat nicht alle Radiowellen, man hat nicht alle Redaktionen, dann sind das Sparmaßnahmen. Weil hinter all dessen stehen Personen und Personalstellen, die man im Prinzip abbaut. Natürlich sind es Sparmaßnahmen. Was ich nur sagen will, man kann das alles sparen, dann spart man, aber man kann nicht gleichzeitig sagen, wir wollen den Öffentlich-Rechtlichen zukunftsfest machen. Und das bedeutet, dass man mehr Investitionen für Digitalisierung, für digitale, für neue Formate braucht, für neue Redaktionen, für ein ganz anderes Community-Management, für Zielgruppengewinnung, für neue Formate, die man mal ausprobiert. Das kostet auch alles Geld. Trotzdem braucht es Reform, das sage ich auch. Es ist nicht verkehrt zu sagen, brauchen wir die Struktur so, wie sie bisher im Rundfunkstaatsvertrag steht, mit der genauen Zahl von den und den Sendern, braucht man das alles so? Ja. Braucht man mehr Flexibilisierung? Das haben wir auch schon im vorhergehenden Staatsvertrag gemacht. Also, dass man auch Bereiche flexibler zusammenlegen kann, aber dass die Inhalte trotzdem bleiben. Also, wir brauchen Änderungen. Aber natürlich ist das kein Staatsvertrag, der jetzt wäre, wenn da jetzt nur die Grünen dran sitzen würden. Also zum Beispiel der Verbot der Presseähnlichkeit sehe ich kritisch, also weil das die Möglichkeit nimmt, im digitalen Bereich sich weiterzuentwickeln und es wieder daran gekoppelt ist, nur an Audio und visuelle Beiträge sozusagen. Da sagen aber die Verlage, haben da natürlich eine ganz andere Position und sehen das ein Stück anders.
Was wünschen Sie sich für die Medienpolitik oder wofür werden Sie sich einsetzen in den nächsten 5 Jahren? Ne?
Ja, also in der Medienpolitik, also neben den Fragen wirklich das Grundprinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk dafür wirklich zu streiten und zu kämpfen und auch in die Kritik gerne zu gehen, beschäftigt mich tatsächlich auch noch die Frage Lokaljournalismus sehr, sehr stark. Mhm. Und da auch wirklich ganz massiv die Frage von neuen Formaten, von neuen Entwicklungen, von Innovationen, die gefördert werden auch. Das können Blogformate sein, das können natürlich die freien Radios sein. Das ist für uns ein Riesenthema, weil die wirklich auch Themen vor Ort von verschiedenen Menschen in ihren Redaktionen aufgreifen, von jung bis alt, Themen behandeln, selber aus der Community heraus sozusagen Themen behandelt. Das sind Fragen von neuen Gruppen oder nicht Gruppen, aber also Projekten, die vor Ort berichten. Also wo kriegt man eigentlich noch Stoffe her von dem, was wirklich aus dem lokalen Umfeld passiert? Da ist teilweise der MDR schon zu weit weg, um im Sachsenspiegel mal einen Beitrag irgendwo in der Provinz ja, irgendwo zu bringen, weil dann auch ein Redakteur kommt, der aus Leipzig kommt und das macht. Aber wo findet vor Ort ein Thema statt, was eine Rolle spielt und das auch so, dass es verschiedene Menschen anspricht. Und das zu fördern und voranzubringen, das ist eine wirklich große Aufgabe, weil ja, das auch nicht ganz leicht ist, wie das stattfinden kann. Das kann auch nur staatsfern stattfinden. Da bin ich große, also auch da ist so ein Kriterium, es darf nicht sein, dass wir politisch darüber entscheiden,
wer was bekommt. Weil wenn man, quasi, man öffnet die Büchse der Pandora, ne? Wenn man da anfängt.
Genau, also das ist ein großes Prinzip und deswegen muss sowas natürlich über die Landesmedienanstalt, so ist es im Moment organisiert, erfolgen und dafür werbe ich sehr.
Okay, also auch mehr Regionalität vielleicht in den öffentlichen Rundfunk. Ganz zum Schluss dürfen Sie, wenn Sie möchten, noch eine Musik- und eine Buchempfehlung mit auf den Weg geben. Wir haben schon über ein nicht politisches Buch gesprochen, jetzt haben Sie zum Schluss die Auswahl, es kann politisch sein, es kann nicht politisch sein und ein Album oder ein Song von einer Band, wenn Sie möchten.
Dann fange ich gerne an, wenn du mich so anguckst, Claudia. Also, ich habe ja schon indirekt eine Empfehlung für ein politisches Buch oder vielleicht gar nicht so politisch, aber irgendwie politisch gemacht fallen gelassen. Das ist Klima-Bullshit-Bingo von Jan Hegenberg. Empfehle ich absolut ohne Einschränkung, insbesondere für Menschen, die sich mit Klima- und Energiepolitik noch nicht so auskennen und auch keine Lust haben, sich mit Megawatts und Gigawatts und Ähnlichem zu beschäftigen, sondern das einfach erklärt haben wollen. Wunderbar, absolute Empfehlung. Als unpolitisches Buch vielleicht noch ganz schnell UNESPE-Krimis. Das ist wirklich Wahnsinn, da werde ich jedes Mal überrascht. Auch das letzte, der Blutmond, kann ich sehr empfehlen. Und man muss auch nicht die ersten 20 Harry-Hole-Romane gelesen haben, um die 21. Also ich weiß auch gar nicht genau, wie viele es sind. Und Musik, auch einmal politisch ganz kurz, also das letzte Lied, was mich politisch extrem beeindruckt hat, ist Oktober in Europa von der Antilopen-Gang. Das ist wirklich beeindruckendes Werk. Und unpolitisch, nehmen wir vielleicht, oder fast unpolitisch, von jungen, ja, auch schon 20 Jahre aktiv, also Punkband aus Hamburg, Montreal, ja, zu der ich auch gerne im März zum Konzert gehen möchte in Leipzig. Und am besten das ganze Album Am Achteck nichts Neues oder sonst zum Beispiel das Lied Ganz allein. Ganz gut.
Oh, politisches Buch. Also ich lese tatsächlich gerade ein politisches Buch, das steht hier nicht. Ich habe aber kurz überlegt, ich lese gerade das Buch von Angela Merkel. Weiß ich aber gar nicht, ob ich das jetzt so empfehlen würde. aber ein Buch, was nicht politisch ist, sondern ein Roman, aber mich sehr bewegt hat, letztes Jahr, ist das Buch Das Zeitalter der roten Ameisen. Da geht es um den Holodomor. Also diese Hungers, also der Genozid eigentlich in der Ukraine im letzten Jahrhundert. Und das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr nachdenklich und betroffen gemacht. Das ist wirklich ein krasses Buch. Und ansonsten noch was, ein Liedtipp, was man so…
Ja, ein Album kann aber auch ein Lied sein, ja.
Also ein Lied, was mich immer sehr freut, wenn ich hier so im Leipziger Westen unterwegs bin und die Sonne scheint, heute war es so wieder so, da dachte ich daran, ist das Lied vom Duo Stieler und Lucaccio, Plagwitz. Wenn ich so über den Bürgerbahnhof laufe oder am Kanal hier so runter, dann das verbindet, das macht mich, also das holt mich manchmal so zurück und ich denke mir, ja, das ist so mein Leipziger Westen, den ich mag.
Okay, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Wenn Sie möchten, kann ich noch solch Bullshit-Bingo noch auf, nicht Bullshit-Bingo,
oh, ja, Bingo unbedingt.
Ja. Also, ein Satz war, wir tun alles um, dann wir brauchen Wachstum, den habe ich angekreuzt, aber ich habe doch die Frage gestellt, brauchen wir Wachstum, deswegen ist okay. Friedrich Merz war eins. Kultur ist so wichtig, haben Sie auch nicht gesagt, ÖPNV für alle. Oder muss für alle sein. Ich habe mich gefreut, dass Sie nicht harte Arbeit gesagt haben, glaube ich, hoffe ich. Als ich wir über
körperlich hatte,
ja, gesagt. Körperlich hatte, alles gut. Pragmatisch, das habe ich nur eingeworfen. Wir sind nicht bürgerlich, haben sie auch nicht gesagt. Rund Robert Habeck ist der beste Kandidat. Sie haben am Anfang ein bisschen geschwärmt, aber genau. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute, Claudia Meicher und Stanislav Elinsson. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Ja, war sehr schön. Danke.